Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 90 und der Folgentitel, den hat Nils im Podcast genannt, More Goes Not. Also alles dabei von den heißesten News aus der Triathlon-Szene, die gestern verkündet worden sind, kommen wir gleich direkt im Anfang des Podcasts dazu, was das ist und ja, das würde ich mir nicht entgehen lassen. Über die Challenge Rot, wo wir vor Ort waren, wir haben es ausführlich besprochen, das Altersklassenrennen, was da abging und was da wieder für Zeiten abgefeuert wurden, overall, so wie auch beim Laufen, dann das Männerrennen, was sensationell war, super spannend, vorne eine neue Weltbestzeit und ab Platz 2 bis 6 einfach sowas von eng und dann natürlich noch übers Frauenrennen, was, ja, brauchen wir, also ein Wort, Weltklasse, mehr müssen wir da nicht sagen. Anne Haug, unfassbar, was die abgefackelt hat. Wir haben über alles gesprochen und dann gab es am Ende noch einen Ausflug wieder, was noch so ansteht. Und Nils ist natürlich der größte Tour de France-Fan, das durfte nicht fehlen.
Du hast es richtig gesagt. Bleibt mir nur zu sagen, more goes not, rein in die Werbung und dann ab in den Chat.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könnt ihr es nochmal auschecken. Und es gibt passend dazu auch nochmal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10. Core PL großgeschrieben auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10 Core PL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt... Ist es ein Gamechanger für Hitzerennen? Definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10 CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Nils, da sind wir drin im Triathlon-Chat und ich habe eine ganz wichtige Frage an dich. Hast du schon von der Hot News der Woche gehört?
Du meinst die Bombe, die gestern geplatzt ist?
Hast du schon von der Bombe gehört, die gestern geplatzt ist? Hat sich das über Social Media erreicht?
Du hast mich ja vorgewarnt. Ich muss aber echt sagen, ich war oder bin krass überrascht über die Reaktion, weil das hätte ich...
Ich nicht.
Aber hättest du das so heftig erwartet?
Ja, also es ist ja schon so, dass wir seitdem ich mich gemeldet habe für den Ironman Frankfurt, schlawinerst du irgendwie um einen Ironman Startplatz rum und läufst mehr und oh, Wade verletzt und ah, Hamburg wird nichts, ah, vielleicht doch, ah nee, doch nicht, Hamburg ist raus, aber vielleicht mache ich Frankfurt. Also das hat sich ja jetzt schon über ein Dreivierteljahr so ein bisschen aufgebaut und alle, die hier den Podcast konsumieren, sind da natürlich so ein bisschen drin in der Story. Von daher war mir das, ja, also es ist ja nie sicher, aber ich war mir sicher, dass es...
Also ich bin schon, muss ich schon echt sagen.
Das ist so Reaktion hervorrufen wird.
Ich muss schon sagen.
Deine, wir müssen es hier, alle, die es nicht gesehen haben, das Reel bei uns auf Pushing Limits, sonst gerne nochmal schauen. Nils Görke hat vom Namenssponsor Mainova Ironman Frankfurt einen Startplatz bekommen und steht jetzt mit mir, Johann und Tom, an der Startliste, Linie des Ironman, Mainova Ironman Frankfurt, so heißt es korrekt. wir müssen jetzt Mainova natürlich erwähnen, weil die haben einfach last minute dir das Ding noch klar gesagt, nee, Görke Man, mit dem Podcast hier mit Dani, den haben wir gehört, da hast du gesagt, du hast noch keinen Startplatz, das kriegen wir hin und zack, bist du drin im Schlamassel.
Ja, ich ärgere mich echt ein bisschen, dass wir Dani nicht vorher zum Podcast eingeladen haben. Weil dann hätte ich noch so 2-3 Wochen, weil das ist wirklich, ich meine, wir haben oft drüber geredet, aber das ist dann doch einfach krass, am eigenen Leibe das zu erleben, was das für einen Unterschied macht, wenn du dann angemeldet bist. Also so dieses, du hast im Hinterkopf und Hamburg, da waren ja dann auch einige, ja Mensch, und ist doch auch voll und wie willst du da rankommen? Und man darf halt nicht vergessen, dass ich halt in Hamburg, 2017 hat die erste Veranstaltung stattgefunden hier, die erste Auflage vom Ironman Hamburg. Und da habe ich zum Beispiel die ersten, ich glaube 2 oder 3 Jahre so ein bisschen VIP-Betreuung gemacht, habe halt irgendwie erzählt, worum es im Ironman geht. Da war jetzt ja auch meine Profizeit, die war schon her, aber jetzt lange nicht so lang, wie es jetzt der Fall ist. Da konnte ich halt noch so ein bisschen was erzählen, kannte natürlich auch noch ein paar Leute, weil ich gegen die geraced bin. Das ist jetzt ja nicht mehr der Fall. Aber habe auch in der Vergangenheit einfach viele Projekte hier in Hamburg für den Triathlon gemacht. Und von daher wusste ich schon, dass ich vermutlich über Olli Schiek, der jetzt ja interessanterweise gar nicht mehr bei Ironman ist, sondern ja zur DTU gegangen ist, einen Startplatz bekommen würde. Da war ich mir dann halt schon irgendwie sicher. Aber ich war halt einfach nicht angemeldet so. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack, jetzt bin ich quasi gefangen in dem. Und das ist schon krass, was das so motivationsmäßig macht. Also wie du halt rangehst. Und ich meine, klar, ich habe letzte Woche natürlich schon, also Dani hat mich dann ja wirklich nach dem Podcast direkt angerufen und hat gesagt, du Nils, sag mal, war das jetzt eigentlich ernst gemeint von dir oder war das nur so eine Blase? Und dann meine ich so, wieso? Sie so, ja, Mainova hätte schon Bock darauf, dass du startest. Und dann war ich halt so, was haben die das gehört? Und dann bin ich halt, dadurch wusste ich das ja schon quasi 7 Wochen vorm Start und habe da auch dann schon auch irgendwie anders trainiert. Das habe ich dir, glaube ich, erzählt in Rot, dass ich letzte Woche das erste Mal auf dem Zeitfahrrad saß. Habe dann halt das Zeitfahrrad auf die Rolle gebaut, weil wir 2 Tage Regen hatten und ich saß zwischenzeitlich, glaube ich, in der Corona-Zeit schon nochmal drauf, bin mit Athleten von mir gefahren, aber so bewusst, das letzte Mal war 2019, als ich meinen letzten Wettkampf gemacht habe beim Ironman 73 Qashqai. Und dann bin ich halt auf der Rolle gefahren und wollte so EB-Intervalle fahren. Das ist bei mir, ich weiß es nicht genau, ich würde sagen momentan vermutlich so 250, 260 Watt und habe halt gedacht, okay, fährst jetzt mal konservativ, Aero-Position 240 Watt. Und bin dann so losgefahren und nach 2 Minuten konnte ich diese Position halt nicht mehr halten. Also ich habe einfach gar keine Luft mehr, bekommen und bin dann die 3. Minute wieder in Basebar, die 4. Minute dann wieder in Aero-Position.
Oh, und Klassiker.
Das Problem war wirklich nicht der Bums in den Beinen, sondern war einfach diese Position. So, und dann bin ich, glaube ich, 5x4 Minuten gefahren und dann so ab dem 2., 3. Intervall habe ich dann gedacht, sag mal, warum hast du überhaupt Schweißflecken auf den Oberschenkeln? Das heißt, du hattest doch noch nie Schweißflecken auf den Oberschenkeln. Und dann habe ich mich halt wieder in Aero-Position begeben und dann habe ich halt gemerkt, dass meine Oberschenkel gegen die Pocke hauen. Also jetzt ja nicht so klassische Pocke, aber so eine kleine Rolle ist da halt schon. Und dann dachte ich, alter Fuck, jetzt hast du so eine Überhöhung, dass die Oberschenkel gegen deinen Bauch kommen quasi. Das habe ich dann in Roth-Eggert erzählt. Er meinte, er ist doch geil von DT Swiss. Das aerodynamisch ist es das Beste, was du haben kannst. Und ich so, nee, Eggy.
Schöner Aero-Belly.
Der Aero-Belly.
Die anderen stecken sich dafür die
Flasche
rein.
Aber
der
muss in 6 Wochen weg sein. Naja, und beim zweiten Mal, am Tag danach hat es dann immer noch geregnet, bin ich gleich nochmal gefahren. Da bin ich dann 3x12 Minuten dicken Gang, so meine Paradedisziplin von früher, KA3. Und da konnte ich dann schon 3 Minuten fahren, 1 Minute Aero-Position, beziehungsweise 4 Minuten eine, glaube ich. Also 4 Minuten
Aero. Aber auf Rolle ist natürlich auch viel härter nochmal, ne? Das muss man schon so sagen.
Absolut.
Wenn du dann draußen fährst und so, das ist was anderes. Und das muss ich, bevor ich das vergesse, auch die aufmerksame Followerschaft hat dich heute schon auf einem Zeitfahrrad auf dem Deich entdeckt.
Ja, das ist,
wurde mir schon, du wurdest schon gespottet heute, jetzt beim Geheimtraining. Oder
nee, ist ja kein,
war
ja,
kein
ist,
Geheimtraining.
Ist kein Geheimtraining.
Du bist direkt aufs Zeitfahrrad gesprungen und hast eine Runde Deich geballert.
Ja, aber erstmal riesen Kudos an Flo Kienle. Der hat mir halt einfach sein Ersatzrad, sein Trainingsrad geliehen. Und das Trainingsrad ist besser ausgestattet als mein altes. Das ist halt nicht das...
Naja gut, von wann ist dein altes?
Oh, wann habe ich das gekauft? 2016, glaube ich. Also das ist halt noch das Schiff mit Felgenbremse und jetzt habe ich halt das Schiff mit...
Und mit diesem großen Unterrohr.
Genau,
ne?
Mit diesem riesen dicken Unterrohr, so. Ganz genau.
Naja,
genau
das Raumschiff, genau. Was dann auch bei dir in Größe XS aussieht, als wenn das nur
Unterrohr
ist.
Nee, Größe S. Größe S, bitte.
S, okay.
Und jetzt habe ich mir halt tatsächlich von Flo das Schiff, also das aktuelle Schiff, was ja sogar nochmal auferlegt wurde dieses Jahr, Limited Edition. Und er hat halt das alte, in Anführungsstrichen, aber natürlich S-Works und SRAM Red, Mono-Dings. Und ich habe mich da raufgelegt und ich lag da drauf wie auf dem Sofa. Also ich habe am Anfang schon so die ersten Meter durch die Stadt raus, habe ich schon echt Schiss gehabt, weil er auch diese tiefen Armschalen hat. Aber dann waren wir am Deich und Nicky Boy, also meine Zeit wurde gleich so im Kopf um eine halbe Stunde nach unten korrigiert, weil ich so schnell gefahren bin. weil ich so schnell gefahren bin. Das war der Wahnsinn. Also ich habe gedacht, ja, 40er Schnitt fährst du. Nein, natürlich nicht.
Görke macht nochmal Bestzeit auf die alten Teile.
Ja, das wird, glaube ich, nichts werden. Aber es war trotzdem, ich war total geflasht, wie gut ich in dieser Position fahren konnte, weil es halt nicht so überhöht ist. Also ich lag da wirklich total bequem drauf und bin dann 4x20 Minuten Ironman-Intensität gefahren. Es war natürlich viel zu
Alter, du machst ja nur, du bist, warte mal. Du erzählst dir von 3 Sessions und 3-mal ist mit Programm in Aero-Position irgendwas und
ja, aber musst du ja.
Fährst du ja nur noch Intervalle.
Nein, aber rumeiern in Aero-Position ist ja kein Problem und Ironman-Intensität ist ja Fatmax. Das ist ja, das sind bei mir, also ich glaube, es wird vermutlich irgendwas zwischen 180 und 190 Watt hinauslaufen. Heute bin ich
halt... Das läuft bei mir auch gerade drauf hinaus. Alter, ich war gestern Radfahren und Laufen und heute Radfahren. Und ich schwöre dir, also Laufen war 130er Puls 540.
Oh.
Und gestern bin ich gegravelt, da hatte ich kein Wattmesser und nichts dran, aber es hat sich schon nicht gut angefühlt.
Ja, aber Nicky Boy, warte, graveln.
Warte. Heute bin ich dann nochmal Rennrad. Ja, aber ich bin nur noch nur eine Stunde, um überhaupt mal wieder reinzukommen nach diesen 16 Tagen Antibiotika.
Ach, stimmt.
Ich bin noch nicht wieder 100%. Ich bin nicht bei 100% aktuell. Und bin heute gefahren, das was ging, und es waren ganze 150 Watt bei 90 Kilo.
Scheiße, ja.
Also bei mir sieht es gerade, wenn ich hoffe halt, dass es echt noch von dem Antibiotika kommt, dass da jetzt irgendwie übers Wochenende oder in den nächsten Tagen sich nochmal wieder drastisch was ändert. Aber ich fange nicht unten an, sondern jetzt gerade bin ich mit Werten unterwegs, die habe ich noch nie gesehen. Also so 180, 190 Watt, wenn du 90 Kilo wiegst, die hatte ich ja eigentlich auch, wo ich das Projekt gestartet bin, immer auf der Uhr.
Also dein Keller.
Das war nicht, also dein Selbstbewusstsein ist heute hochgegangen durch die Aero-Position und das schnelle Fahren. Meins durch meine ersten beiden Trainingstage nach 16 Tage Antibiotika-Kur ist, wie nennt man, get low, 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 low.
Ich wollte gerade sagen, dein Untergeschoss, dein Keller hat 3 Etagen und du bist im 3. Keller von unten.
Ich habe da, und in dem stehe ich mit dem Presslufthammer, um noch eine 4. Etage unten dran zu bauen. So fühlt sich das gerade an.
Aber das Görksche Selbstbewusstsein hat dann auch gleich einen Dämpfer bekommen. Also es war wirklich krass, wie das funktioniert hat und wie schnell ich dann auch mit der Wattleistung gefahren bin. Also es war schon echt heftig. Da habe ich wirklich gedacht, ey, wenn du echt so 190 Watt fährst, dann fährst du ja tatsächlich irgendwie um die 5 Stunden oder schneller. Und das habe ich halt vorher nicht gedacht. Und dann wollte ich eigentlich einen Koppellauf machen, weil ich das letzte Woche auch gemacht habe. Und habe gedacht, okay, komm, consistency in Ski. Und ich wollte eigentlich nur 40 Minuten locker abschlappen, habe aber gemerkt, Kaspi aus der Schule abholen, zum Fußballtraining bringen, das klappt alles nicht. Und dann sind wir wiedergekommen und dann meine ich so zu Anna, eigentlich wollte ich ja noch laufen, aber wir nehmen ja gleich noch den Podcast auf. Und sie so, nix, wie eigentlich, du hast ja noch Zeit, komm, gehst laufen. Und ich so, wie? Sie kam, komm, geh laufen. Und dann dachte ich, ja geil, zieh ich die Laufschuhe an. Und dann bin ich losgelaufen und dann hatte ich erstmal nach einem Kilometer einen Krampf im hinteren Oberschenkel. Und ich bin wirklich nicht schnell los. Ich bin wirklich irgendwie 4,45 oder so losgelaufen. Das mache ich immer ganz bequem. Und dann ich so, oh scheiße, und dann erstmal gedehnt und der ist jetzt auch noch Zug, da ist immer noch Zug drauf, aber ich konnte den Neuner war das, 40 Minuten bin ich gelaufen, die konnte ich gut durchlaufen, aber wenn ich da jetzt so reindrück links, das so, also so spurlos geht dann die 90 Kilometer also, in Aero-Position doch
so weitergeht,
vorbei.
Wenn es so weitergeht, fassen wir zusammen, aktuelle Gefühlslage und Formbericht, Nils lässt mich auf dem Rad, also ich schwimme wahrscheinlich auch trotz Nicht-Training, werde ich schneller schwimmen als Nils. Safe. Nils überholt mich mit einem 40er-Schnitt auf dem Rad und steht mit Krampf bei Kilometer 20, wo ich mit einem Powerwalk von 5,48 an ihm vorbei jogge, weil er beide Oberschenkelrückseiten so zu hat, dass er nur noch stehen kann in so einer leichten Vorbeuge und oder auf dem Rücken liegt und so von irgendwelchen Zuschauern die Krämpfe rausdehnen lässt und Salz in den Mund schütten lässt.
Also heute
so stelle ich mir das aktuell vor.
Heute passte das wieder vom Superstar zum Vollidioten, sind oft nur Millimeter. Aber da müssen wir verweisen an den Ministry-Sonder-Podcast mit Robert Gorgos, dass die Krämpfe nichts mit Salz zu tun haben, sondern einfach mit mangelnder Vorbereitung. Und das passt ja, weil ich halt einfach an diese Position noch nicht gewöhnt bin. Deswegen auch meine Aussage, dass Graveln jetzt Zeitverschwendung ist. Weil ich habe mir tatsächlich vorgenommen, dass ich jetzt versuchen will, jede Ausfahrt, die ich mache,
klar, TT.
TT, einfach. Und wirklich so, alles. Ich fühle mich halt monsterwohl. Das war natürlich schon echt ein Dämpfer, wo ich so dachte, oh Mann, wenn ich jetzt morgen aufstehe, und das ist noch schlimmer gewesen. Aber ich habe jetzt auch lange kein Magnesium mehr genommen. Doppelte Dosis. AG1 ist, glaube ich, was so muskulär anbelangt. Weiß ich nicht, ob das unbedingt so hilft. Aber ja, die Katze ist aus dem Sack. Ich freue mich total. Habe jetzt auch, wie gesagt, ich muss jetzt eher aufpassen, dass ich jetzt nicht mit den Kanonenkugeln auf die Tauben schießt. Also wirklich cool bleiben und halt versuchen, das Ganze sachte zu steigern. Ich bin dann, als ich das mit Dani abgesprochen habe, auch schon ein 21er gerannt. Das, also der längste Lauf davor waren 17, dann 21, jetzt in Rot. Da habe ich es nicht ganz geschafft. Da bin ich aber am Samstag nochmal gelaufen, nachdem wir alle zusammen die Runde gefahren sind. Bin dann abends mit Basti noch ein 16er gelaufen, haben versucht, die Deichmann-Traube zu überholen. Der überraschend klar aussah, muss ich sagen. Und es war ja klar, am Samstag vor Rot, da waren natürlich extrem viele da. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als wir haben ihn erst getroffen und dann überholt, da waren schon so, weiß ich nicht, 20, 30 Leute, die mit ihm da zusammen den Ironman oder zumindest den Marathon gemacht haben. Wie gesagt, am Tag vorm Race, der in Rot. Und da bin ich dann mit Basti dann noch so ein 16er gelaufen. Und übermorgen will ich halt unbedingt dann länger als die 21 laufen. Also ich muss halt einfach aufpassen, dass ich das jetzt sachte Steiger, damit ich mich halt nicht verletze. So, und schwimmen will ich unbedingt zweimal pro Woche. Ich baue halt total darauf, dass mit Neo geschwommen wird. Wird ja eigentlich bei den Amateuren.
Glaube ich nicht.
Bei den Amateuren wird immer mit Neo geschwommen.
Also ich glaube, das wird jetzt nochmal richtig heiß und dann Frankfurt, 18.8. Guck mal, du hast jetzt noch 4 Wochen.
Nee, 5,5 Wochen. Nicky Boy, 5,5. Ganz entspannt. Jetzt am Wochenende sind es noch 5 Wochen. Glaub mir, ich zähle jeden Tag.
Also kann man noch. Also bei mir ist es jetzt gerade auch so, ich habe schon 2 Wochen tapern, funktioniert nicht. Ich werde nur eine Woche tapern.
Ja, safe.
Und werde jetzt nochmal einen 4-Wochen-Block machen. Und das war bei mir, war es jetzt im Kopf wirklich so, diese Woche noch bis Sonntag versuche ich jeden Tag was zu machen, aber nur so wirklich Max-Puls 130, weil ich einfach körperlich merke,
halt,
dass ich noch überhaupt nicht fit bin. Und wenn ich jetzt da heute draufgehauen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in 2 Tagen hätte ich da wieder gelegen.
Safe.
Boah, das hat mich richtig, richtig aus den Schuhen gehebelt, muss ich schon sagen. Also das wird noch sehr, 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 sehr spannend und ich hoffe noch wirklich auf ein Wunder, weil gerade fühlt sich das so an, wenn ich in 5 Wochen, wenn sich das nicht viel besser anfühlt als jetzt, dann steht auf dem Spiel, ob ich überhaupt ankomme.
Ja, aber das, Nicky Boy, wenn du
jetzt... Ich bin heute 1,45 gefahren mit 150 Watt und danach ging nichts mehr. Ich hab am Ende habe ich kurz überlegt, ob ich noch irgendwie einen Riegel esse. So, ich hatte einen mitgenommen, aber boah.
Ja, aber wie gesagt, in 5,5 Wochen kann echt noch viel passieren. Die Zeit brauchen wir auch, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde es unglaublich faszinierend, was wirklich passiert in dem Moment, wo du dich committest. Und deswegen war das vorhin auch ernst gemeint, dass ich mich nicht ärgere, dass ich mich ärgere, dass ich nicht irgendwie 3, 4, 5 Wochen vorher schon die Eier auf gut Deutsch in der Hose hatte, um zu sagen, ich mache das jetzt. Aber gut, es muss halt auch einfach alles passen, das muss man halt auch sagen. Das hatte ich ja erzählt, die letzten 2 Monate hatte ich halt einfach extrem viel familiär zu tun, weil Anna, meine Frau, halt wahnsinnig viel im Job unterwegs war und ich hätte es halt einfach, das wäre nicht gegangen, ich hätte da jetzt nie irgendwie...
Ja, aber du, ach komm, du weißt, das ist jetzt redest du, ist auch wieder schön.
Nee,
die
nee,
eine,
nee, nee.
Die du gemacht hast, hättest du ja dann trotzdem nochmal 3 Kilometer verlängert oder
ja,
schon mal mehr Intervalle reingebaut,
klar,
oder nochmal eher auf TT gesessen. So, besser gewesen wäre es schon,
definitiv,
so oder so, ob du mehr Zeit
ganz
hättest oder weniger. Das ist ja, bei mir ist ja auch das Gute, ich habe ja das TT rausgeholt. Und war ja nochmal beim Lasse, der hat ja meinen, den krassen Lenker hatte er nochmal lackiert, jetzt vor Mutter Jakob. Und ich habe mich auf das Ding gesetzt, in die Position gelegt und das ist so schnell und das ist so ein Sofa. Also Material scheitert es bei mir definitiv nicht. Das Einzige, ich muss mir irgendwie noch eine Scheibe besorgen, die hatte ich mir ja letztes Mal von Horst Reichel ausgeliehen. Und das Ding ist, die Position, die passt. Also das Krasse ist, auf dem Ding, ich fahre da komfortabler als auf dem Rennrad. Wenn ich in diesen Aero-Bars liege, die Position, die Lasse mir da gebaut hat, und ich als ich das wieder gemerkt habe beim Hotel Jakob, war auch so, Herr Stackenbock, du Depp, ey, warum gehst du mit dem Rennrad nicht auch mal einfach zum Lasse und lässt dir das vernünftig einstellen? Weißt du, da, beim Rennrad oder Gravel, da baust du dir das so ein bisschen zurecht, aber da habe ich noch wieder gemerkt, was das für ein Unterschied ist und was der da für eine geile Position gebaut hat. Also wie du gesagt hast, das ist so... Bei mir überhaupt kein Problem. Ohne irgendein Training da mit Fritz bin ich ja direkt 4 Stunden gefahren, wo wir dann echt viel in Aero-Position gefahren sind und ich muss dann null rausgehen oder sonst was. Klar merkst du irgendwann, weil es dann ungewohnt
das
ist, so ein bisschen im Nacken
ja,
ziehen.
Total.
Aber wenn du dann im Race bist, ist das auch egal. Da kann ja am nächsten Tag ruhig der Nacken wehtun oder du, wenn du dann absteigst nach 180 und der Nacken wehtut, dann bist du auch froh und sagst, oh geil, jetzt laufen, dann läuft sich das ja auch wieder raus, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber das Ding ist einfach, das ist einfach geil. Wenn du ein Rad hast, das gut eingestellt ist und eine gute Position, dann macht das schon richtig Laune. Und wie du gesagt hast, das hatte ich ja im Fuschel auch, da diesen einen Tag, das habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, wo ich schon so dachte, wirst du krank oder wirst du nicht krank, wo ich nochmal so eine 80er-Runde gefahren bin alleine, wo es dann auch noch so ein bisschen geregnet hat und so. Und da hatte ich auch schon gar wirklich gefühlt keine Power mehr und bin ich irgendwie mit dem, trotz der Berge da mit einem 32-2er Schnitt nach Hause gekommen,
ja,
oder so.
Das ist krass.
Also das ist einfach so krass und so ein Unterschied zum Rennrad einfach wieder. Oder wie wir es auch in Rot gemerkt haben, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben schon, nee, haben wir glaube ich noch nicht, wo wir da die Runde abgefahren sind. Und Holy vorne der Ironman-Form vernichtet und echt Druck hat. Und wir fahren schon mit dem Rennrad 33, 34. Und die ihre Vorbelastung fahren mit Aero-Position Scheibe, fahren gefühlt mit doppelter Geschwindigkeit einfach an uns vorbei. Also das ist einfach krass, was so ein Fahrrad ausmacht.
Ja, ja, das ist schon wirklich faszinierend. Also muss ich auch sagen. Und gerade was du gesagt hast, wenn man sich drauf wohlfühlt. Witzigerweise, als ich mein Rennrad neu bekommen habe vor 2 Jahren, da habe ich zu Flo gesagt, Flo, willst du mal auf meinem Rennrad fahren? Und er war auf dem Zeitfahrrad unterwegs. Und dann habe ich mich halt auf sein Rad gesetzt und dann dachte ich, Wahnsinn. Das war halt das erste Mal, dass ich halt auf so einem TT mit hohen Armschalen und weniger Überhöhung, aber gestreckt. Und da habe ich so gesagt, ey Flo, das Ding passt wie Arsch auf Eimer. Ich könnte so darauf fahren. Und so war das dann halt auch, dass wir dann halt gesagt haben, ey, leih mir das Ding mal. Meinte er halt super gerne, überhaupt gar kein Problem. Fahr das mal.
Geil.
Und dann ist es natürlich auch motivierend, wenn du dann halt alleine das sind so Envy-Laufräder, wie die sich halt auch anhören. Also es war halt so einfach so wie früher, wenn du deine Wettkampflaufräder reingepackt hast und dann halt, ich meine, das muss man auch sagen, ich bin dann heute halt einfach auch mit 100er Laufrädern vorne und hinten gefahren. Und dann fährst du natürlich irgendwie mit 200 Watt, fährst du dann halt Gegenwind 38 und mit Rückenwind 43. Und
auf dem Deich halt, ne?
Auf dem Deich, genau.
Schnellste Strecke Deutschlands.
Ist es. Obwohl wahrscheinlich irgendwie so ein Ring ist nochmal hier, wo die Sub 7 war. Nee, Sub 8, Sub 7, genau. Sub 7, Sub 8, da war es.
Nichts ist schneller als der Deich in Hamburg.
Kann auch nicht. Eigentlich geht das auch nicht, das stimmt. Naja, gut. Aber jetzt haben wir halt noch 5,5 Wochen oder am Wochenende noch 5 Wochen. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das vernünftig hinbekommen. Auf jeden Fall bin ich wirklich total überrascht, wer sich alles freut. Also. Vielleicht auch einfach, um dann den Görg mal leiden zu sehen. Aber es war ja auch cool, dass viele einfach auch gesagt haben, so von wegen, ey geil, dann kann ich den Görg racen. Also irgendeiner hat geschrieben, habe ich gelesen, dass ich die Zeit von Ruben und Fritz knacken soll.
Da war alles dabei. Es war so geil. Also wirklich von, ja, jetzt musst du auch die Zeit von Ruben und Fritz knacken.
Genau.
Bis hin zu geil, jetzt kann ich meinen Coach racen.
Ja, ja, ja.
Bis hin zu, ich komme an die Strecke und feuer dich an. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Görke reißt ja schon immer das Maul auf und sagt, alles unter 39 ist kein Sport. Also das muss er jetzt, also 39 muss er ja mindestens machen. Also so von, so voll supportive, ey geil, ich komme an die Strecke, ich schreie dich nach vorne, bis hin zu, jetzt musst du aber, war alles dabei. Also diese Kommentarsektion war, also liebe ich.
Aber diese 39 ist wirklich auch ganz spannend, weil ich glaube, dass ich damals, also ja echt 15 Jahre her, mein achter Platz, und das war schon ein extrem gut besetztes Rennen, da waren, glaube ich, aus dem Top 10 vom Hawaii vorher 6 oder 7 Leute am Start, dann natürlich die gesamte deutsche Elite mit Timo Bracht, wer war damals alles noch in der Weltspitze dabei von den Deutschen?
Fares, Jan Raphael.
Ja, genau, Jan Raphael, Fares, die waren alle da. Und da bin ich dann der Achte geworden, habe ich ja schon 1000 Mal erzählt wahrscheinlich, weil es einfach eins meiner besten Rennen war und hatte einen Endspurt mit dem amtierenden 73-Weltmeister Tirenzo Bozzone. Und da hatte ich, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, eine 8,25 oder 8,24 oder was, war auch ein riesen Hitzerennen. Und das ist jetzt innerlich so mein Anspruch, so eine Stunde dahinter. Das wäre phänomenal. Ja. Also das wäre wirklich cool. Und ich glaube, Schwimmen und Radfahren, das wird kein Problem. Und dann ist halt echt die Frage, wie schaffe ich das, den Marathon durchzulaufen, weil ich halt einfach noch keine langen Läufe gemacht habe. Und vor allem halt auch, wie schaffe ich das nach 180 Kilometer in dieser Position, weil die Gefahr ist natürlich groß, dass ich auch überpace, weil ich es halt wahrscheinlich dann auch kann irgendwie. Dann kommt auch, das habe ich auch sofort wieder gemerkt, als ich jetzt die Intervalle gefahren bin. Dann hat uns ein Motorroller überholt und ich bin dann so mit 210 Watt gefahren und Flo hing hinter mir drin und dann dachte ich, vielleicht kannst du mal so kurz beschleunigen und hängst dich dann halt beim Motorroller rein und dann bin ich halt sofort irgendwie 300 Watt gefahren. Das hat mich überhaupt nicht angestrengt. Und dann fährst du natürlich mit dem TT dann irgendwie 55 und dann fährst du halt dieses Loch zum Roller und Flo hat es echt geschafft, mit dem Rennrad hinten drin zu bleiben, also echt Props an ihn. Und dann stank der aber so, dass ich dann gesagt habe, nee, komm. Und ich war halt sofort in diesem Modus, weißt du, so, oh geil, Motorpacing. Und
warum sollte es auch dich nicht treffen?
Nein, weißt natürlich du? Nicht.
Klar. Warum ist das so? Das ist ja auch, eigentlich finde ich, ist das das Allergeilste, ob du jetzt 39, 10, und wenn du 10,30 machst am Ende, ist ja völlig egal. Für mich das Allerspannendste zu sehen, wird sein, so schaffst du es, deine, was du allen immer predigst, umzusetzen. So dieses, ja, ich bleib jetzt bei meinem Pacing und ich fahre nicht über 200 Watt, sondern ich fahre halt 190 Watt max. Und du hast eben gesagt, ja, ich bin ja locker losgelaufen, 4,45. Also 4,45, wenn du das durchläufst, Nils, ist ja schon gar nicht so scheiße.
Nee, mein Ziel ist, mein Ziel, also ich trainiere.
Ist die Frage, ob du nicht vielleicht besser Fünfer-Schnitt losläufst. Nee, ich trainiere. Um zu gucken, wie es sich anfühlt.
Nee. Ich trainiere tatsächlich auf einen 4,30er-Schnitt. Das ist also so ein 3,10er-Marathon. Darauf trainiere ich. Und werde ich irgendwann muskulär hops gehen. Also gar keine Frage. Das ist ganz klar. Wo soll das herkommen? Weil ich bin ja auch dieses Jahr wirklich wenig gelaufen, weil ich halt einfach, weil mir Radfahren so viel Spaß gemacht hat. Ich bin einmal pro Woche geschwommen, hatte auch ein paar Wochen dabei, wo ich zweimal pro Woche geschwommen bin. Deswegen mache ich mir da jetzt auch nicht so die großen Gedanken. Ich hoffe halt echt, dass mit Nemo geschwommen wird. Aber du hast natürlich recht, der Langener Waldsee wird sehr, sehr schnell warm. Und man muss halt auch sagen, also gerade in dem Jahr 2009, da haben sie uns auch mit Neo schwimmen lassen und da war der See richtig warm. Und das ist ja auch für einen Kreislauf, das ist ja kein Spaß. So, dann kommst du da aus dem See raus und musst da diese Rampe hochlaufen und bist quasi schon völlig dehydriert und fertig. Also deswegen, die Regeln sind ja auch dafür da. Und also das wäre für mich, wäre das schon Worst-Case-Szenario, wenn es ohne Neo wäre, weil mir bringt halt Neo, hat mir schon immer wahnsinnig viel gebracht. Aber da mache ich mir keine Gedanken drüber, aber beim Laufen, also 4,30, ich glaube so vom Organischen her ist das alles kein Problem und auch von der Pace her ist das kein Problem.
Na, ich sag mal so, ne, 4,30 bin ich im Project vorher mit Puls 125 gelaufen im Training. Oder maximal 130.
Das glaube ich aber auch.
Im Rennen habe ich es nicht geschafft.
Das glaube ich aber auch.
Im Rennen habe ich es nicht geschafft.
Nee, das stimmt. Ich sage ja auch nicht, dass ich es schaffe. Ich sage ja auch nur, dass ich darauf trainiere. Ach, naja, gut.
Ja, aber das ist ja genau das Ding. Ich weiß noch, wie ich 4,20 angelaufen bin. In Roten sich das so einfach. Also wirklich. Das war drei Finger in der Nase und dann du langsamer, langsamer, langsamer und ich dachte, ja, okay, dann laufe ich halt 4,30, 4,35 und dann bin ich einen Kilometer für 35, das geht nicht, dann bin ich für 25 oder 4,30 wieder gelaufen, so im Wechsel immer, Kilometer 10 und dann dachte ich alle noch so, ey, gegrüßt, völlig aware und da gewesen auf der Strecke und dann noch bei euch dabei, Kilometer 18 an der Lände, zweite Mal durch die Verpflegung genommen und du auch langsamer, langsamer, du bist zu schnell und ich, was will der von mir? Ich hab's auch schon so oft erzählt, aber das ist genau das Ding, 5 Kilometer später, bup, Katschung, ciao, das war's. Dein Tag wird ab jetzt richtig, richtig hart. Danke und viel Spaß. Ja. So, das ist ja Iron Man, ne? Dieses Hold back, hold back, hold back. So, und das war in Rot jetzt auch nochmal das Krasse. Also, was wir ja können, werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was da deine Jungs auf der Laufstrecke abgefackelt haben, was unfassbar war einfach. Aber wo ich bei den Profis auch nochmal wieder diesen Unterschied gemerkt habe, was auch bei denen im Mindset los ist. Mhm. So, das ist bei denen auch schon früher als Kilometer 25, 30, wo ich dann jetzt so sage, ich bin geplatzt, ist es bei denen schon brutal hart. Nur aber die haben dieses Mindset und auch die körperlichen Fähigkeiten, da einfach gegenzuhalten und einfach ihre Pace weiterzulaufen. Also so ein Strati auch, der steigt vom Rad, ruft mir zu, oh, ich habe mir was abgeklemmt, ich spüre meine Beine nicht mehr, oh, mein Rücken. So, und der läuft halt aber einfach konstant durch und läuft eine 2,41, ne, in seinem ersten Marathon, den er dann durchläuft, was unfucking fassbar schnell ist. Und dann so ein Rudi, der irgendwie, wo du denkst, der ist gestorben, der ist tot, Jan holt den noch, der dann im Interview nachher sagt, oh ja, ich hatte so ein mentales Loch und habe mich aufgegeben und da war mir so, ah, mir ganz egal, wer mich überholt. Und dann habe ich die 20 Sekunden, 30 Sekunden hinter mir gesehen in Büchenbach um den Kanal und dann habe ich mir gesagt, nee, ich werde hier Dritter. So, und das hat er in der PK gesagt und dann ist er den ja allen nochmal wieder weggelaufen. Und da habe ich gedacht, das ist nochmal, also Wahnsinn, was diese Profis mit ihrem Kopf noch ausrichten können. Wenn die da sind in so einem Rennen, der Körper von denen, diese so hochgezüchtete Renntiere, der Körper macht einfach, was die dem sagen. Und das ist auch bei denen am Ende, das ist, man weiß das ja, aber das ist mir mit Rudi und der Aussage direkt nach dem Ziel, wo wir ein Interview mit ihm gemacht hatten für seinen Nutrition-Sponsor und dann auf der PK nochmal, ist mir das so krass nochmal aufgefallen, wie er das auch erzählt hat, weil er so super offen und ehrlich, und das ist ja auch so ein Chiller irgendwie, dann so, oh ja, yeah, man, I didn't care who passed me. And then I saw them 20 seconds behind me. I said to myself, no, fuck it. I'm gonna get the podium. That's my spot. Und dann läuft er den weg und holt sich, also nur Kopf, ne? Nur Kopf. Gibst du dich auf oder nicht? Und er sagt auch, ja, meine ihr Oberschenkel haben gekrampft und waren zu und sonst was. Aber der hat dann seinen Kopf, den Schalter umgelegt und durchgezogen. Das, was du mir auch zugerufen hast irgendwie in Rot, das weiß ich auch noch. Das ist so einer dieser Momente, den ich nie vergessen werde, wo es dann so in Büchenbach hochging und du da stand oder runter, ich war runter oder hoch oder beides, wo du dann auch sagtest so, Stagi, jetzt kommst drauf an, jetzt kannst du zeigen, was du gemacht hast, ob du ein Mann bist oder eine Memme. So, das weiß ich auch noch. Und da habe ich auch, ja, fuck, jetzt musst du durchziehen. So, jetzt ist es wirklich nur noch Kopfsache. Und das ist mir in Rot nochmal wieder so bewusst geworden, was bei diesem Sport, den wir machen, den wir alle so lieben, und man denkt, ah, ich muss den Körper hochtrainieren, so, aber wie viel Mindset und Beisammensein und da einfach zu pushen vom Kopf her, was das für eine Leistung nochmal für einen Unterschied machen kann. Absolut Wahnsinn.
Ja, das hängt aber auch ganz eng natürlich miteinander zusammen. Du hast es ja gesagt, ich habe es ja selber auch bei mir gemerkt, dass du brauchst diese körperlichen Voraussetzungen, also du brauchst dieses jahrelange Training, Tag ein, Tag aus, dass du halt körperlich imstande bist, das durchzuziehen. Also ich weiß noch wirklich, habe noch sehr, sehr meinen ersten Ironman in Rot präsent, 1997, wo ich ja auch, habe ich auch schon so häufig erzählt, die ersten 25 geflogen bin beim Laufen und dann setzte halt die Härte ein und dann weiß ich noch, mein bester Buddy Kai, der war zu dem Zeitpunkt an der Strecke und hat dann gerufen, Görke, nicht gehen, nicht gehen, und ich so, Alter Kai, ich will einmal einfach nur in eine Verpflegungsstelle chillig was trinken und einfach nur mal so kurz gehen. Und dann bin ich dann, was halt wirklich von da an nur noch so dieses Laufen zwischen den Verpflegungsstellen. Ich glaube, ich bin dann auch gar nicht so viel langsamer gelaufen als vorher. Also ich bin dann nicht mehr im 3,50er, 3,55er Schnitt gelaufen, aber ich bin wahrscheinlich immer noch 4,20, 4,30 gerannt. Aber ich bin halt an jeder Verpflegungsstelle gegangen und das war ja am Ende, glaube ich, auch ein 3:10er-Marathon oder sowas. Das war jetzt okay. Ich meine, ich war 22 damals und habe den Sport seit 3 Jahren gemacht, aber vorher halt Radsport, deswegen hatte ich da natürlich schon eine Basis auch. Und im Nachhinein würde ich sagen, dass ich, als ich dann Profi war und als ich dann um die Plätze gekämpft habe, da habe ich mich, glaube ich, ähnlich gefühlt. Da wusste ich halt einfach nur, es gibt keinen Grund zu gehen. Und dann rennst du halt einfach durch. Und dann weißt du halt auch, okay, wenn ich jetzt halt nachlasse, dann bin ich nicht 6., sondern dann bin ich 7. Und wenn ich vielleicht noch ein bisschen mehr pushe, dann bin ich vielleicht sogar in den Top 5. Dann gibt es mehr Kohle, dann gibt es mehr Aufmerksamkeit. Punkt, Punkt, Punkt. So, und
oder Stuggy kommt von hinten mit dem Powerwalk vorbei.
Ist er gewalkt? Nee. Ach, der Stuggy meinst du, der Stuggy. Ja, da hoffe ich halt wirklich, ich hatte jetzt Strati im Kopf, der Strati irgendwann gehen musste.
Ich wollte, der musste nicht gehen. Ich wollte dir nur nochmal sagen, dieses Gefühl von einem ersten Ironman, so wirst du dich in Frankfurt fühlen.
Ja, wobei da glaube ich ja, ich hoffe halt einfach, dass da dann wirklich so dieser Spaßfaktor, dass das halt, also ich weiß, es wird keinen Spaß machen, ich habe auch ein bisschen Schiss. Vor den Schmerzen, wo ich auch überhaupt keinen Bock drauf habe, sind diese 2 Tage vor dem Rennen. Der Freitag geht ja immer noch, aber ich weiß so dieses Gefühl, wenn der Wecker klingelt und du denkst, oh, warum mache ich diesen Scheiß? Und dann so dieser Nachtschweiß, weißt du, wenn du dann irgendwie aufwachst und bist schon dehydriert und sowas alles. Also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Dann dieses im Bus fahren zum Langener Waldsee und dann sind alle tierisch aufgeregt und du wirst auch aufgeregt. Und was echt cool ist, das hast du ja noch nicht gemacht, ist der Rolling Start, weil da hast du nicht diesen...
Doch, habe ich schon gemacht.
Ach so, kennst du. Okay.
Ich bin ja 2006 auch schon mal gestartet. Da war Rolling Start gerade neu.
Okay.
Und da sind wir aber relativ weit vorne gestartet, auch bei den Amateuren natürlich.
Will man ja auch, aber du hast halt trotzdem nicht diesen Zeitdruck, dass wenn irgendwas ist, dass du dann halt um 7 an der Startlinie stehen musst, sondern wenn du dann halt erst um 5:05 oder um 10:07 reinspringst, ist letztendlich auch egal. Das ist ja ein Riesenvorteil.
Das war so, ich hatte noch auf Stefan Zelle, mit dem bin ich da geraced, der war noch auf dem Dixie. Und dann kam er raus und wir waren auch noch so völlig gechillt, noch den Neo wieder zugemacht. Und dann hieß es auf einmal so, 1 minute to the start. Und wir so, fuck, runtergerannt den Strand und da über die Absperrung geklettert und einfach ganz vorne reingestellt in das Gitter. Und dann, keine Ahnung, also in der 4., 5. Welle oder so, dann reingesprungen und dann nach vorne geschwommen. Aber das war bei mir genau das Gleiche, wo ich ja auch schon mal rot 2011, erste Langdistanz, 9:06 gemacht habe. Und dann auch dachte, ja, Langdistanz, I cracked the code, so jetzt mache ich hier nochmal. Ich hatte da auch nicht viel trainiert und wusste, ja, das wird jetzt keine Bestzeit, aber so 9:30 mache ich easy. Und dann ist mir das ja auch beim Laufen so auf die Füße gefallen, dass nicht, also auch die Longruns haben gefehlt und so. Und ich bin dann ja echt dann 4-Stunden-Marathon gepowerwalked. Und dann wirklich so irgendwie am Ende, das auch wieder, kommen wir auch wieder zum Mindset, auf der letzten Runde, Kilometer 38 stand dann Kuppel und hat, also die standen immer da, sind immer rübergerannt, haben mich angefeuert und so, und dann meinte dann, Nick, ich habe gerade geschaut nochmal, wenn du jetzt sauber 5:30 durchläufst, machst du unter 10. Und das hat mich nochmal so krass gekickt, dass ich dann, ich glaube 9:07, müssen wir nochmal nachgucken, ich glaube 9:57 irgendwas habe ich noch gemacht, krass. Und bin dann halt echt ab da, und ich war bei deutlich über 6 und bin gegangen und gewalkt und gesagt, ja, das Ding ist egal, ich will das einfach nur ins Ziel bringen und will, dass es zu Ende ist. Und wenn du da so ein, das Schlimme ist ja, wenn du so einen schlechten Lauftag, dann irgendwann fängt ja an, die Hüfte weh zu tun, das Knie weh zu tun, die Füße tun weh. Und dann, auch bei mir, Schalter umgelegt und bin dann 5:25 gerannt, nochmal in den letzten 5:10 oder so. Ich muss die Splits nochmal raussuchen. Vielleicht finde ich die ja hier währenddessen nochmal und dann das Ding irgendwie reingerettet, ne? Total
bist
krass.
Bist du unter 5 Stunden gefahren noch? Weißt du das?
Ja, ja.
Ja, guck mal.
Unter 5 Stunden sind wir gefahren, auf jeden Fall.
Ja, krass.
Ich glaube so 4:48, 4:49 oder so.
Zu schnell sogar. Krass.
Ja, ich bin also 46 geschwommen. Ich war in richtig guter Schwimmform.
Jesus.
Und dann irgendwie so 4:48, 4:49, glaube ich, oder 4:53, also schon deutlich unter 5 Rad gefahren, meine ich, und dann halt 4 Stunden Marathon.
Oh, fuck. Ja, ja. Ja, aber also, ja, wird spannend. Aber um mal zu den wichtigen Dingen, zu den echten Sportlern zu kommen und nicht zu den abgehalfterten Nick und Nils. Rot, das war natürlich wirklich unfassbar beeindruckend.
Das Stopp, sorry. Jetzt habe ich es hier. Bevor ich jetzt Blödsinn erzähle, ne, und die Leute das herausfinden hier. Ich habe 2016 Blödsinn erzählt. Nicht 46, 48, 15 geschwommen.
Ja, gut. Immer noch unter 50. Aber
ja, 48, 15 geschwommen. Radfahren war 4,57. Also knapp unter 5. 4,57. Genau. Und Laufen war 3,58, 59. Und Gesamtzeit war 9,51, 07. Also die Gesamtzeit war ich schneller, als ich dachte. Nicht 9,57. Also doch deutlich unter 10. 9,51, 07. Ja, das hatte ich mir jetzt eigentlich, wo klar war, jetzt Sub-9 wird es nicht mehr, habe ich eigentlich gesagt, so das gilt es jetzt nochmal zu schlagen. Aber nach dem Erlebnis gestern und heute zieht es halt neue 10,30.
Ist noch viel Zeit. Und du hast jetzt ein besseres Rad.
Ja, das stimmt.
Schwimmform ist natürlich ein bisschen schlechter, wahrscheinlich egalisiert sich das dann. Also wenn du genauso vom Rad steigen würdest wie vor 8 Jahren, das wäre gut. 16 ja. war es.
Ey, erzählt. Geil. Laufsplitz, wo wir dabei sind jetzt, was einfach so geil ist. Gut losgelaufen, 5,32 erstmal ganz locker. Da war aber auch ein Dixie-Stop mit drin. Dann schön erstmal Kilometer 3,1, Durchschnittspace 4,20. 7,7, 4,58, 5,12, 6,09, 5,34, 4,55, 5,35. Dann ging's los. 7,23, 6,49, 7,02, 6,22, 7,24. Und dann Kilometer 33, guck mal, bei 33 war das dann sogar schon, da habe ich mich gefangen. 5,37, 5,01, 5,17, 5,09, dann nochmal einer, also der letzte, 7,14, aber da habe ich dann den Zieleinlauf genossen.
Ja, und da gehst du ja auch hoch.
Quatsch, da war nochmal irgendwas. 7,14, dann 4,29, letzter Kilometer 4,09.
Ja, du musst über die Brücke musst du doch.
Dann war das die Brücke. Oder so, hat es mich genau. Da wahrscheinlich noch mit einem Krampf aufgestellt oder irgendwas. Aber krass, da hat es mich dann nochmal gut. Oh, das ist eine gute Erinnerung, ey, wenn ich die Zeiten angucke. Geil. Gute Motivation. Einfach geil. Richtig gute Motivation.
Ja, nicht schlecht.
Was bin ich denn da geworden? Steht da irgendwie die Platzierung in der AK? Nee. Doch, da. 69. in der AK.
Aber gab's da schon?
350. Gesamt. 69. AK.
Aber gab's da schon Wunderschuhe?
Nee. Ich bin ja noch nie Wunderschuhe in einem Ironman gelaufen. Oder in der Langdistanz.
In Dings ja auch nicht, ne? Letztes Jahr ja auch nicht, vor 2 Jahren ja auch nicht.
In Rot bin ich auch keine. Da waren wir ja ungesponsert und da gab's die Schlappen, die jetzt Fred und so haben, gab's da noch nicht. Die waren noch nicht released. Nur so Prototypen und die gab's nicht in meiner Größe mit US-12.
Ach, ihr wart von On gesponsert, nicht ungesponsert.
Ja.
Genau.
Sonst hätte ich ungesponsert, dann hätte ich mir ja Carbon-Schlappen anziehen können.
Genau. So, jetzt wo du geguckt hast, habe ich jetzt auch noch mal ganz kurz hier geschaut.
Oh, ja, geil.
Also,
dein letzter Start?
Nee, in Frankfurt.
Ja.
Also.
Ja, dein letzter Start in Frankfurt.
Genau. 8 Stunden 29. Ich bin geschwommen. Herausragende 54,30.
Oh, aber gar nicht so schlecht.
Ich bin auch nicht so schlecht geschwommen. Dann bin ich Rad gefahren, eine 4,40 und dann gelaufen.
Das als Profi. Heutzutage wärst du dann nicht mal bei den Amateuren dabei.
Nee, und dann gelaufen eine 2,50.
Oh.
Fünf beste Laufzeit war das.
Das ist stark.
Und die 4,40 war die 20. beste Radzeit. Ja, genau.
Ja, krass.
Genau. Und gewonnen hatte.
4,40.
Gewonnen hat Timo Bracht vor Eniko Janos, Chris McCormack Dritter, Andreas Rehlert Vierter, Matthias Hecht Fünfter,
oh, ja,
Faris Al-Sultan Sechster, Frank Vitrisal, der alte Knacker, also mit ganz, 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 ganz viel Respekt natürlich, sorry, ist Siebter geworden, war deutlich vor mir, 4 Minuten. Und dann ich Achter und Tirenzo Boson Neunter mit einer Sekunde. Nee, ehrlich gesagt drei Zehntel hinter mir.
Richtig Zielsprint.
Ja, genau. Und wer ist sonst noch da so bei, den man kennt? Nee, kennt man. Hector Janus, der Bruder von Eneko, war noch dabei. Aber ansonsten keine Leute mehr dabei, die man kennt.
Oh, geil, dass man das alles so noch im Netz. Einfach eine schnelle Google-Suche und man findet.
Das ist schon
abgefahren,
oder?
Das ist schon richtig geil, einfach. Also mega.
Ja. Ja, also 9 Stunden 29 gilt es zu schlagen. Eine Stunde langsamer als vor 15 Jahren in Topform. Das wär's.
Ja, okay, dann kann ich ja auch eine Stunde langsamer, dann mache ich 10, 51, 07 ist zu schlagen.
Aber kommen wir jetzt zu den echten Sportlern.
Kommen wir zu den echten Sportlern. Genau. Challenge Rot.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Genau, ja, Wahnsinn. Also das ist ja so ein bisschen das, wenn du deine Athleten betreust, dann kriegt man natürlich, also jetzt im Profifeld, habe ich ja im Vorfeld schon erzählt, leider die Jungs, sowohl Fritze als auch Holy, nicht an den Start gebracht. Das ist, gehört leider auch zum Business dazu. Nimmt man sich als Trainer natürlich auch immer so ein klein bisschen auf die Kappe und guckt, Mensch, was haben wir verkehrt gemacht? Woran kann es gelegen haben? Bei Holy sind wir noch gar nicht so richtig schlüssig. Da ist irgendwie, seitdem er aus Australien zurück ist, so ein bisschen der Wurm drin. Vielleicht war das doch auch einfach alles ein bisschen zu viel in Australien. Vielleicht war da auch dann dieser Wechsel hier wieder zu Hause im Alltag wieder doch viel Verantwortung im Family-Business. Müssen wir nochmal besprechen, aber das wissen wir auch eigentlich jetzt erst seit dieser Woche, dass er da wirklich eine ernsthafte Verletzung auch hat. Das ist natürlich super ärgerlich. Und bei Fritze, das ist halt einfach dieser schmale Grat, wenn du halt voll im Beruf stehst, trotzdem versuchst irgendwie in der erweiterten Weltspitze mitzumachen, nach seinem 12. Platz letztes Jahr in Hamburg, oder 14. war es, glaube ich, bei der Ironman-Europameisterschaft. Habe ich schon gehofft, dass er in Rot unter die Top 10 kommen kann. Wenn ich mir auch den Rennverlauf angucke, würde ich sagen, ist es auch gar nicht so unrealistisch gewesen. Aber es kann nur derjenige performen, der halt gesund an den Start kommt, das muss man halt sagen. Und vermutlich dann einfach irgendwie, wahrscheinlich auch mir gegenüber nicht kommuniziert, dass so der ein, zwei Probleme schon da waren. Und wenn dann halt erstmal das Problem da ist, dann ist es halt einfach schwer, da rauszukommen. Und dann ist halt relativ schnell eine Verletzung da. Aber das hat mich schon auch geärgert. Also das ist etwas, und nicht geärgert, dass das bei den Jungs so war, sondern mich persönlich geärgert, weil das ist dann natürlich schon immer so, wo man als Trainer auch hinguckt und sagt, was habe ich verkehrt gemacht? Und dann waren halt die Amateure im Fokus und du hast es ja gesagt, das war wirklich krass. Live, bester Amateur, Ruben, zweitbester Amateur, auch Fritz wieder. Das ist ja so das Fiese, weil dann irgendwelche Leute auch gesagt haben, was ist denn mit Fritz los? Wo du so denkst, Alter, der macht einen 8,22, der ist jetzt irgendwie bei Koblenz im Job, wo der auch nicht den ganzen Tag Sport machen kann und wird auch Vater, da sind dann vielleicht auch die Gedanken ein bisschen was anderes und was man halt auch ganz, ganz klar sagen muss, weil das muss auch angesprochen werden, das war schon krass, wie unfair das Amateurrennen dies Jahr wieder war. Also die erste Radgruppe, in der Ruben drin hing oder in der Ruben gefahren ist, das war zu den beiden Zeitpunkten, wo ich es gesehen habe, Kilometer 10 und Kilometer 70, war das fair? Na klar, ist es am Anstieg, sind das keine 10 Meter oder keine 12 Meter, aber da hast du einfach gesehen, das sind so 12, 15 Mann, die bemüht sind, fair zu fahren und auch bei Kilometer 70 waren weniger dabei als bei Kilometer 10. Mhm. Was aber dahinter in der Gruppe, in der live war, los war, das war wirklich das wildeste wilder Westen, wie halt irgendwie in Barcelona oder sonst irgendwo. Also das war wirklich so eine Gruppe von 25, 30 Leuten, wo ich wirklich gedacht habe, alter Schwede, das kann ja gar nicht wahr sein. Und live auch mit drin grinste dann noch so und meinte, ist ganz schön komfortabel hier. So, wo ich so dachte, alter Schwede. Und da denke ich immer, Leute, also aber auch, man muss auch echt sagen, kein einziger Kampfrichter an der Strecke. Das ist wirklich so etwas, wo ich denke, da müssen halt einfach bei so einer Gruppe von Anfang an zwei, drei Kampfrichter dabei sein, die gar nicht dafür sorgen, dass da irgendwelche Leute auf 5 Meter fahren. Und auch mit 30 Leuten, das sieht man bei den Profis, kannst du, wenn du willst, fair fahren. Da musst du da nicht in Dreierreihe nebeneinander fahren. Also das war natürlich auch am Anstieg. Also das hat vielleicht auch ein bisschen getäuscht. Aber Fritz hing halt einfach durch seine 59er Schwimmzeit, die ja auch nicht schlecht ist, hing halt einfach komplett alleine und ist halt einfach komplett alleine gefahren, die 180.
War ja nur überholt.
Genau, und dann hat ihn irgendwann auch so sein Mindset verlassen, denn das ist wirklich das, was auch super spannend ist, was du ja gesagt hast. Ich habe halt vorher zu allen drei gesagt, Jungs, ihr lauft zwischen 3,45 und 3,50 an und ich bin davon überzeugt, dass ihr das durchlaufen könnt. Von den Trainingsleistungen einfach. Und live ist ja nachher eine 2,41 gelaufen, Ruben ist eine 2,43 gelaufen. Fritz, wie gesagt, hatte irgendwann einen Hänger, mental auch, weil er halt einfach gesehen hat, er kommt nicht mehr nach vorne im Amateurrennen, ist aber trotzdem auch noch eine 2,50 gelaufen. Und das ist dann wirklich so, wo ich so denke, alter Schwede, der Typ A ist noch nicht lange in diesem Sport, macht vor 2 Jahren sein Wunderrennen mit einer 8,14, macht letztes Jahr eine 8,22 und macht dieses Jahr wieder eine 8,22. Und das ist irgendwie so eine Konstanz. Absolut krass. Ich denke, was kann man denn da sagen, wo ist denn Fritz? Also das ist wirklich fast schon frech und vermutlich von irgendwelchen Leuten, die noch nie in ihrem Leben einen richtigen Triathlon gemacht haben. Also das ist dann schon so, wo du da denkst, da sollte man mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, in der zweiten Runde hat sich dann auch die Gruppe von Live zersprengt. Ich glaube, nach dem Solara Berg. Und da waren sie dann auch fair unterwegs, weil er ist tatsächlich Rekord gefahren, was die Wattwerte anbelangt. Also das war jetzt nicht so, dass er da Chili Vanilli gemacht hat und mit 250 Watt vom Rad gestiegen ist. Also gar nicht. Und er ist ja auch kein schwerer Athlet. Und ist dann halt tatsächlich einfach diesen 2,41er Marathon gerannt. Und Ruben ist, glaube ich, knappe 290 Watt gefahren, 285 oder so. Boah. Also der ist, und das dann halt diesen 2,43er, das ist wirklich krass.
Sau stark. Ja, das ist halt Profiniveau, ne?
Ja, also da muss man dann sagen, die fahren dann halt schon nochmal 30, 40 Watt mehr.
Nee. Wenn du dir anguckst, Rudi Strati und so, die sind dann mit 300 NP und 284, 285 Average.
Ja, aber bei Ruben war das jetzt NP.
Ach so, es war NP. Okay, ja, ja, dann sind es ja, ja. 15 Watt, 15, 20 ja, ja. Watt Unterschied nochmal. Okay, ja. Ich dachte, das war Average.
Nee, nee, das war schon Normalized Power.
Hast du die NP genommen, damit es sich höher
damit
besser anhört?
Immer NP, damit es sich besser anhört, klar.
Ich mache ich mache in Frankfurt auch 300 NP, weil ich an den Anstiegen immer Vollgas 480 genau. Watt hochfahre. Und dann mache nämlich wieder die Beine hoch, aber NP, Junge, das genau. Wird krass.
Genau. Nee, also das war schon extrem stark und das also war schon auch wirklich beeindruckend zu sehen. Vor allem, wie die Jungs das halt umgesetzt haben und auch bei den Frauen. Christina Paulus jetzt neu bei mir, hat jetzt ergebnismäßig nicht das Rennen platzierungsmäßig, was sie sich erhofft hat, aber ich habe halt vorher gesagt, ich glaube, du machst safe ganz deutlich unter 10 Stunden und ich bin auch fest davon überzeugt, dass du den Marathon unter 3:10 laufen kann und was macht die 9:38, glaube ich, und läuft Marathon in 3:09. So, das ist halt auch irgendwie und das ist auch echt faszinierend zu sehen, wie das halt gelingt, die Athleten entsprechend zu programmieren. Also so, das ist ja bei den Profis ist ja nichts anderes. Aber wie das dann immer so aufgeht, also das finde ich total faszinierend und bei den Profis denke ich immer, naja gut, das ist deren Job, da haben wir irgendwie, versuchen wir an jeder Schraube zu drehen und die können sich entsprechend regenerieren, aber das ist halt auch bei den Amateuren so funktioniert und wir haben so viele Athleten, die jetzt wirklich Bestzeiten, ich will die jetzt nicht alle aufnennen, das soll auch keine Beweihräucherung sein, sondern es geht mir einfach so um dieses, du machst einen Plan, trainierst auf Werte und die Athleten rufen ab. Obwohl die irgendwie noch zig Baustellen nebenan haben, obwohl irgendwie, keine Ahnung, ein Job gerade dazwischen kommt, weil er halt irgendwie anspruchsvoller ist oder ein Umzug dazwischen steht oder was auch immer. Und das ist einfach echt das, was mich jedes Mal wieder fasziniert, wie man es schafft, Athleten entsprechend zu programmieren. So, und im Profisport ist es natürlich, ist es dann natürlich immer so ein bisschen auch so ein Wabang-Spiel. Da hat mich zum Beispiel wirklich der 7. Platz von Marc Eggeling riesig gefreut und muss man auch mal echt Kudos an Marius Schmidt-Wendling sagen. Der hatte 3 Jungs unter den Top 10. Christian Störzer noch und ich weiß gar nicht, Samuel Hürzler. Und Sammy Hürzler ja auch ein Athlet, der irgendwie, ich weiß glaube ich, 3-mal knapp an der Hawaii-Quali vorbeigeschrattert ist und dann auch mal wieder ein schlechtes Rennen hat oder nicht so gutes Rennen und bei Egge ja auch dann. Ich glaube, Kraichgau war jetzt dies Jahr auch nicht so, wie er sich das erhofft hat. Vor 2 Jahren oder letztes Jahr war es richtig, richtig stark. Und dies Jahr läuft er da los. Und ich habe ihm noch zugerufen, nicht so, alter Egge, der ist da, glaube ich, im 3,30er-Schnitt am Kanal lang marschiert. Das war wirklich, sah irre aus. Und habe ihn noch so gerufen, nicht so, alter, nicht überpacen. Und dann hat er das aber halt durchgezogen und ist dann 2,40er-Marathon gerannt und auf Platz 7 gestürmt. Und ich wollte sagen, halt bei den Profis, da ist es natürlich immer so, dieses vom Superstar zum Vollidioten sind es oft nur Millimeter. Da ist halt die Gefahr zu überziehen halt einfach sehr, sehr groß. Und da bist du halt einen Moment irgendwie unachtsam. Oder man hat es jetzt bei Patrick gesehen, wo er dann seine Rippen, also ein Bruch war es jetzt wohl doch nicht, war es dann irgendwie eine Rippenprellung oder was auch immer. Dann ist das Rennen halt gelaufen, so weißt du. Und andere überziehen halt auch. Super leid hat mir es für Daniel Beckegaard, weil da war ich auch echt gespannt zu sehen, ob der jetzt irgendwie, bisher war es wirklich ein Seuchenjahr, muss man sagen, der hat noch nicht ein einziges gutes Resultat und er ist ja, glaube ich, gestürzt, oder? Er ist dann irgendwie in einen Altersklassenathleten gefahren.
Genau. Irgendwie mit einem Altersklassenathleten in der zweiten Runde, weiß nicht, ob der ausgeschert ist und er dann rein oder wie es genau passiert ist, aber auf jeden Fall ist er dann gestürzt und natürlich auch für ihn absolut ärgerlich, weil er natürlich in einer mega guten Position war. Er war in der Gruppe dabei. Und ja, das ist natürlich bitter nach so einer Saison eh schon, wo er dann echt, wie du gesagt hast, keine guten Ergebnisse gemacht hat, aufgeben musste, rausgegangen ist aus Rennen. Toughes Business.
Ja, ja, absolut. Und das ist halt schon irgendwie so bei den Profis, das ist halt wirklich friss oder stirb. Ist einfach sehr, sehr, sehr hart. Und bei den Amateuren, die dann halt einfach monatelang darauf hinarbeiten und wie gesagt, sich dann auch irgendwie Prioritäten verschieben. Du nimmst dir irgendwie vor, da Richtung 9 Stunden zu performen und dann kommt irgendwie ein Jobangebot, dann kannst du nicht so trainieren, wie du willst und machst dann trotzdem irgendwie noch eine gute Zeit. Und das ist schon echt faszinierend.
Ja, oder dir passiert sowas wie Patrick, ne? Dann kriegst du da einen Kick rein und dann ist das Rennen zu Ende. Also ich habe den ja in T1 da gesehen, wie er sich da gekrümmt hat vor dem Rad und geschrien hat, richtig. Also absolut krass. Also der hatte richtige Schmerzen, seinen Helm aufgesetzt, sich niemand zusammengebeugt und ist dann los und hat's probiert. Aber dann ja, anscheinend so Schmerzen. Ich meine, klar, wenn du in Aero-Position da zusammengekauert liegst und irgendwie eine Rippe drückt, ging's gegen die Lunge, ging's Zwerchfell, was auch immer, keine Ach, Chance,
gegen die,
ne?
Das gegen die Lunge Gott sei Dank nicht, aber ich finde es krass, wie der 3.8 dann geschwommen ist, so, das finde ich auch faszinierend, wie du dann damit im Kanal so, ich meine, klar, gut, der hatte natürlich auch einen Rückstand.
Ja, normal ist Patrick dabei in der ersten Gruppe vorne.
Ja, wobei die war jetzt, das war auch schon noch ein Express, ne? Also das muss man schon auch sagen, die ist, ich meine, wer war dabei? Da war Daniel Beckegaard dabei, da war Strati dabei, da war natürlich Rudi van Berg dabei. Also da muss er schon auch einen richtig, richtig guten Tag haben, um in der Gruppe dabei zu sein. Was halt krass war, und da hat sich halt einfach der Tag schon angedeutet, Magnus Detlef. Also das ist wirklich unfassbar, dieser Typ, der irgendwie vor 2 Jahren noch, glaube ich, Rückstand zur Top-Gruppe, also zur großen Gruppe hatte. Letztes Jahr dann in der großen Gruppe dabei war und da ja auch schon gesagt hat, dass das eigentlich seine normale Schwimmleistung ist, dass er im Becken schon länger gut schwimmt und eigentlich dahin gehört. 2-mal pro Woche oder 3-mal pro Woche, glaube ich, sogar mit dem Techniktrainer am Beckenrand trainiert. Und dann kommt er halt einfach jetzt vorne in der Gruppe raus. Also mit Jungs wie Rudi van Berg, Stratmann und Daniel Beckegaard, die ihm vor 2 Jahren noch 3 Minuten aufgebrummt haben. Also das ist schon wirklich unfassbar. Und dann war es halt extrem cool. Wir standen dann, wie gesagt, bei Kilometer 10. Da hat dann Detlef auch schon so ein kleines Loch gerissen gehabt von 20, 30 Sekunden. Dahinter natürlich mit Messer zwischen den Zehen Strati. Und ich habe noch Strati zugerufen. Ich so, Alter, Strati, so lass es bleiben. Versuch nicht mit Magnus mitzufahren. Aber du hast halt einfach gesehen, klar, ey, ich meine, dann hat wahrscheinlich jeder da einfach Strati geschrien und da dann cool zu bleiben, das ist einfach auch wirklich extrem schwer und ist ja irgendwie auch cool, einfach zu sagen, ey, ich pack den Steh jetzt bei den Hörnern. Aber dann sind wir halt weitergefahren zu Kilometer 70, nachdem wir dann unsere Athleten betreut hatten. Und dann kam Magnus auch wieder als Erster an, hatte zu dem Zeitpunkt schon, also er hat von 10 bis 70
drei Minuten
rausgefahren. Und da war dann ein Betreuer von ihm da, der stand wirklich unmittelbar vor uns, 5 Meter vor uns, und hat dann Magnus was zugerufen, irgendwie 3 Minuten. Und dann hast du nur gesehen, wie Magnus Detlef halt übers ganze Gesicht gegrinst hat und halt auf Dänisch was gesagt hat. Und dann haben wir irgendwie auch so, oh, Magnus, you're a machine. Und dann lachte der uns an. Also er hat einfach wirklich übers ganze Gesicht gegrinst und ist dann da im Wiegetritt hochgefahren. Und dann meinte ich dann zu seinem Betreuer, Jesus, he's in a good mood. Und dann meinte er irgendwie, yeah, he just said, that's gonna be easy work today. but don't tell anyone. Und hat dann so den Finger vor den Mund gelegt und dann haben wir uns so angeguckt und haben nur gesagt, Alter, hat er das jetzt wirklich gesagt? So, that's gonna be easy work today. Also hat Magnus halt zu ihm gesagt. Und krass. Das war dann also wirklich krass. Und auch wie der auf dem Hobel saß. Ich meine, über das Design vom Scott haben wir vorher schon geredet. Aber unfassbar. Und dann läuft der halt einfach noch, was ist er gelaufen? 2:34, glaube ich, ne? Also der Einzige, der schneller gelaufen ist als Anne,
als Anne.
Eine dezente Überleitung.
2:34, 2:36?
Ich meine, es waren 34. Aber ich weiß es nicht. Ja, vielleicht war es auch eine 35. Also
auf jeden Fall wieder eine Weltbestzeit.
Unglaublich.
Er hat es auf der Finishline gesehen. Ich stand dann noch, er ist dann da durch diesen Arch gelaufen, den großen, wo du ins Stadion einläufst. Hat direkt auf die Zeit geschaut und nicht sich groß feiern lassen, sondern voll durchgezogen. Beim Zieleinlauf, um da noch jede Sekunde zu safen. Und im Ziel war der auch nicht abend. Dann kurz abgestürzt. So, dann kam dann auch bei ihm die Ermüdung. Aber das ist, ja.
Na gut, aber das ist natürlich auch dieser dieser Sieger, ne? Das Siegeradrenalin und als Champ hast du halt einfach, das, da merkst du das halt einfach doch anders als Zweiter, Dritter, Vierter. Aber ja, Junge,
Rennen,
das
also
war wirklich
fürs Rennen schon fast langweilig. Unfassbar, ne? So, also der, das richtig, war von Kilometer 8 klar, denn der, dass da, wenn dem nichts passiert mit Reifenpanne oder so, dem das Ding gehört. Als er aus dem Wasser kam, ja.
Also ehrlich gesagt war das, also mir war das klar in dem Moment, also mir war das eh von Anfang an klar. Und als er aus dem Wasser kam, war es eigentlich klar. Also was soll da noch passieren? So, und also klar, hätte noch mit kann alles passieren. Alter. Und du hast schon recht, das ist irgendwie, waren das so ein bisschen 2 oder 3 Rennen in einem. Danach dann, boah, ja, und das ist halt schade, weil das kriegst du dann natürlich spätestens ab dem Marathon kriegst du es halt nicht mehr mit, ne? Du siehst sie dann noch an der Lände.
Ich hab's diesmal richtig geil gemacht.
Wenn du halt darauf wartest, dass die Athleten, die wir betreut haben, dass die halt kommen.
Also ich stand auch am Grenzleinsberg, wie ihr. Ich habe euch auch gefilmt, wie ihr angefeuert habt und du hast uns, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich und Tom standen oben auf der anderen Seite von euch, oben auf dem Hügel oben drauf und hatten da den bei 70 der. Vorm Solarer Berg,
ach, witzig.
Genau.
Aber ist das der bei Kilometer 10 oder der
vom
bei Kilometer 5?
Also vom Grenzleinsberg sind wir dann in der ersten Runde noch direkt runter. Ja, und dann Solarer Berg fahren ja noch hoch, diese Schleife. Und dann sind wir nochmal zum Radsport Buchstaller da und haben die da nochmal gefilmt. In der ersten Runde noch. Die fahren ja dann noch diese 25, 30 Kilometer Schleife. Was ist das?
In der zweiten Runde.
Genau, und da sind wir dann noch hin.
Ach, krass.
In Kilometer 10 haben wir nicht geschafft, weil wir eben schwimmen oder ich ja schon Ausstieg und Wechselzone gefilmt habe. Dann schaffst du nicht bei 10 zu sein. Und ja, das war super geil. Und sind dann danach zum Wechsel gefahren, dass wir halt T2 auch safe kriegen und das rauslaufen. Und ja, dann auch unten an der Lände gewesen, wo sie dann ja erst nach rechts weglaufen, klar, dann wiederkommen. Und dann bin ich am Kanal, da dieses Stück noch hoch bis zur Ecke und bin dann aber links bis Kilometer 27. Und da laufen die ja dann bei 27 nochmal dieses eine Stück rein, diesen einen Kilometer und zurück. Das heißt, du siehst die an der Lände bei 24 oder 25, was das ist. Und dann nochmal 27 und 28. Und das war total geil, weil dieser Stück, das ist so, die kommen von der Lände, wo nochmal richtig Power war, hoch, laufen in dieses blöde Waldstück, wo du da diesen Kilometer out and back laufen musst. Und da haben alle gestruggelt. Und da in die Gesichter zu gucken und die nochmal zu filmen, das war halt super geil. Mhm. Und dann eben nochmal mit denen zurück dann in die Stadt. Und dann Büchenbach natürlich nicht, weil es dann, man braucht immer ein Stück Fahrrad abstellen, bis man im Stadion ist, wenn man Zieleinlauf filmen muss. Aber dadurch, dass ich, also dieser Spot, Kilometer 27 und 29 ist das dann, siehst du die. Der ist nochmal richtig geil. Weil so Lände 24 da sind viele noch richtig frisch auch unterwegs. Und dann bei den anderen, das war nämlich da ist Rudi angefangen zu strugglen. Da hatte er nämlich, war auf 2 vorgelaufen, war vor Tom Bishop. Und dann kam sie wieder rausgelaufen und in diesem Stück hatte Tom ihn wieder zurück überholt und war dann wieder auf 2. Und Rudi hat voll gestruggelt. Und hinten hat Strati dann da war ja noch Cäsar, Stefan Zacheus war noch dann, Stefan Zacheus dazwischen, der war die ganze Zeit noch auf 3, sah auch noch richtig gut aus da und ich habe gedacht, boah, das wird so spannend und Chevalier kam dann noch davor und dann hat da in dem Stück, nämlich auch in diesem Out-and-Back-Stück, hat Strati nämlich Chevalier überholt, der da geplatzt ist, also da ist so viel passiert bei dem Rennen, ich habe so viel von den Profirennen noch mitgeguckt, in die Gesichter geguckt, wo die alle wirklich kurz vor Kilometer 30 anfangen richtig zu strugglen und das war nochmal so ein richtig geiles Erlebnis und dann ins Stadion natürlich den Live-Ticker die ganze Zeit aktualisiert, weil die ganze Zeit ja zwischen Platz 2 und 5 anderthalb Minuten lagen. Und dann 1,20 oder so. Und dann war noch so, wird Strati jetzt 5, ja. Sechster?
Ja, ja.
Wahnsinn. Oder wird er noch Zweiter? Oder Dritter? Ja. So, und dann war irgendwann klar, Tom Bishop läuft stabil, aber Rudi struggelt.
Oder Dritter.
Und dann auf einmal Cäsar, völlig geplatzt. Also das ist so, boah, dann ist Chevalier weg. Kommt der nochmal wieder? Der kam auf einmal hinten nochmal wieder näher ran und Strati ist geplatzt. Also da waren Emotionen. Unfassbar. Und also dieses Rennen zwischen 2 und, was hatten wir gesagt, 5, 6? Ich weiß gar nicht mehr. Das war so abgefahren und so knapp. Das habe ich auch in Rot noch nicht erlebt. Dass da auf der Zieltribüne wirklich alle hingen am Tracker und haben so, wenn du alle 5 Sekunden runterziehst und guckst, ob es irgendwo noch ein Timing-Mat ist, ob irgendwer irgendwo drüber gelaufen ist und wer kommt jetzt wem näher. Und ich saß dann noch, oder Simon Henseleit stand dann noch neben mir und meinte, Alter, Wenn Stefan Zacheus hier Dritter wird, der Frommi, der springt nackt in Berlin die ganze Nacht durch die Gegend. Und dann ist er noch geplatzt und Fünfter geworden bei der Premiere. Auch eine geile Story, hat mir dann Steffen Justus erzählt. Der wollte ja einfach nur noch mal eine Langdistanz machen. So am Ende seiner Karriere. Und hat er sich irgendwie 6 Wochen vorbereitet.
Guck mal, Nicky Boy, noch 6 Wochen. 6 Wochen hat er sich auf die Langdistanz vorbereitet. Sagt dir das was?
Ja, wir haben nur noch 5,5.
Wobei man halt sagen muss, Stefan Zacheus, eigentlich deutscher Athlet, startet für Luxemburg, wollte sich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Also auch da wieder ein absoluter Top-ITU-Athlet, der halt dann die Quali für Paris nicht geschafft hat und der dann halt einfach gesagt hat, komm, ich mache jetzt nochmal eine Langdistanz, wird auch Papa jetzt, glaube ich. Und wirklich unfassbar coole Socke, ist am Ende Sechster geworden, 2,44er Marathon gerannt und er hat mit Sicherheit nicht viele Langdistanzen gemacht, hat mit Sicherheit auch nicht viel auf dem TT trainiert. Aber
viele Longruns meinst du? Langdistanz war es ja seine erste.
Genau, Longruns, sorry. Da war ich wieder, habe ich mich überschlagen, weil der Kerl so stark war. Also das ist natürlich schon, und wenn man dann halt auch sieht, irgendwie Leon Chevalier, einen Platz vor ihm, wie gesagt, Marc Eggeleng, einen Platz hinter ihm, Joshua Lewis, Achter geworden. Also schon wirklich brutal stark, also das muss man echt sagen. Wirklich Respekt an der Stelle. Und Cesar halt einfach auch, ja, 1:10 hinter Platz 5 und 1:30 oder 1:40 hinter Strati, also hinter Platz 4. Und ja, Strati 27 Sekunden hinter Rudi van Berg hinter Platz 3. Also wie du es halt gesagt hast, also genau, zwischen Tom Bishop hatte eine knappe 7:37:54, also gehen wir mal von der 38 aus und Zacheus war 2,5 Minuten dahinter. Also 2,5, ja. Ich mache jetzt einen Fehler, nee, ich mache einen Fehler, warte. Nee, genau, 2,5 Minuten liegen.
Platz waren es nur 1,5.
Ja, aber 2,5 Minuten zwischen Platz 2 und Platz 6.
Ja, ja.
Das ist halt einfach brutal. So. Und deswegen kann man da auch nicht sagen, dass Cesar geplatzt ist. Nein. Halt einfach, also unfassbar stark.
Ja, also ja, kann man nicht sagen, aber kann man doch sagen, weil der war ja bei Kilometer 39 noch Dritter. Achso, ja gut,
das hab ich nicht mitbekommen, das stimmt.
Der war ja noch dann Vierter und das war ja dann wirklich bis Büchenbach um den See rum, ist ja Rudi van Berg rückwärts gegangen. Bis er dann entschlossen hat, nee, ich bleibe auf dem Podium. Also Büchenbach hoch sah es noch so aus, als wenn Zacheus Stefanie noch aufläuft und noch Dritter wird.
Krass.
Und dann hat Rudi aber entschieden, nein, ich werde hier jetzt heute Dritter und hat den Schalter umgelegt und ist wie ein geistesgestörter Büchenbach runtergestürmt, obwohl er Krämpfe in beiden Oberschenkeln hatte. Und dann ist Stefan da dann halt nochmal, ich setze jetzt in Anführungsstrichen, hochgegangen und ist nochmal von 4 auf 6 zurückgespült worden eben. Ja, aber ja, unfassbar.
Ja, brutal. Wirklich, wirklich, wirklich stark. Also
und auch Strati, muss man auch sagen, einfach ein super krass solides Rennen gemacht. Vielleicht nicht ganz so clever, dass er am Anfang, wie du es auch schon gesagt hast, auf dem Rad ein bisschen zu viel gepusht hat, hat auch die Pace beim Schwimmen gemacht, was ich richtig cool fand, dass er da das Heft in die Hand genommen hat und gesagt hat, ich bin hier der Bock hat, der hinterher schwimmt und der Lukas Schwoit nicht weit wegkommen lässt. Und dann in der zweiten Runde in Greding sich ja einfach ein Stück Tape ins Vorderrad gefahren hat, anhalten musste, das rausfummeln musste und dadurch die Gruppe verloren hat und halt genau da oben Greding, wenn diese Falls flat kommen und so, wir sind es ja gefahren einen Tag vorher, natürlich auch so ein bisschen, da sind wir schon wieder beim Mindset, so ein bisschen einen ja, mentalen Hänger bekommen, wo er dann die richtig viel Zeit verloren hat einfach, ne, weil das ist halt, du bist in der Gruppe, du bist genau da, wo du sein musst und dann fährst du dir irgendwas ins Vorderrad, dass du anhalten musst und verlierst deswegen die Gruppe. Dann die Spannung aufrecht zu erhalten, boah, das ist schon richtig, richtig schwer.
Nee, mega.
Und das
mega.
Muss dann, das, ja, genau. Und das finde ich aber so geil, dass Strati dann da wieder auch ins Rennen zurückgefunden hat und auch dann eben mit einem 2,41er Marathon richtig starken Lauf hinten drauf gehst. Das, weil da kannst du ja auch dein Rennen aufgeben, sagen, ja, soll halt heute nicht sein, weil nee, du Pech gehabt
also
und sonst was. Und das ist so dieses, das zeigt auch wieder, ey, Langdistanz nie aufgeben. Und zack, wirst du dann Vierter noch am Ende und schnellster Deutscher. Und bei seiner zweiten Langdistanz macht er die drittschnellste Zeit eines Deutschen jemals. Nur Jan Frodeno schneller und das war hier Laborbedingungen, wohl hat geregnet, weiß nicht, Laborbedingungen, aber Tri-Battle Royale mit Stallkurve und ich weiß nicht was und Patrick Lange. So, ja. Ne, das ist halt auch mal eine Ansage und wenn dann vielleicht da auch nochmal ein bisschen mehr Erfahrung bei dem Kerl hinkommt, vielleicht nochmal ein bisschen weniger Heißblut auf dem Rad auf den ersten 60 Kilometern, und halt kein Tape im Vorderrad. Das ist einfach geil, dass man auch sieht, da kommt auch wieder die Jungs, wenn die hochwechseln, die Schnellen von der 70-3-Distanz auf die Langdistanz, das funktioniert halt auch, ne?
Aber ganz kurz nochmal, weil du jetzt hast gesagt, ich glaube ehrlich gesagt, dass Frodo nicht nur beim Tri-Battle Royale schneller war. Ich glaube, dass der auch so.
Also die Liste, die ich gesehen habe jetzt, wir können es ja nochmal gucken. Ich glaub, ja, Jan hat auf jeden Fall die drittschnellste deutsche Zeit.
Das weiß ich, aber ich glaube, dass Frodo auch in Rot schon schneller war, oder? Ich glaube, er hat in Rot auch schon eine schnellere Zeit gehabt als die 7:38. Als er damals den Weltrekord aufgestellt hat, war das, glaube ich, schneller.
War das eine 37?
Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Es ist letztendlich auch egal, aber ich glaube, dass Frodo tatsächlich nicht nur beim Tri-Battle Royale schneller war, sondern
7:35, ja, 7:35, 39 in Rot.
Ja, ja, muss man, also.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Pinkel mir nicht dem Goat ans Bein.
Das ist ja auch davor, aber trotzdem zählt die Zeit steht drin vom Tri-Battle Royale, da war er nochmal ein bisschen schneller.
Alles klar, nein, weiß ich doch. Aber ich meine nur, also das ist, aber du, Hammer, definitiv richtig, richtig stark. Und jetzt müssen wir aber den Switch zur, ich finde persönlich, ehrlich gesagt, noch beeindruckenderen Leistung machen, Anne Haug.
Ja.
Da hätte wirklich vielleicht irgendwie eine Konkurrentin auf Augenhöhe gefehlt, vor allem eine, die vielleicht beim Radfahren auch noch mal ein bisschen mitgepusht hätte. Und dann wären, glaube ich, an dem Tag die 8 Stunden fällig gewesen und nicht beim Sub-8-Project auf dem Nürburgring im Mannschaftszeitfahren, sondern einfach komplett alleine. Anne Haug, 8 Stunden, 2 Minuten und 38 Sekunden. Zweitschnellsten Marathon, 2:38:52. Also ja. Unfassbar stark. Und jetzt gucke ich auch nochmal, weil wir die Liste einfach aufhaben.
Das ist das Allerkrasseste. Achso, ja,
Detlef, Detlef ist in 2:34:18 gelaufen.
2:34, also, ja. Das ist für mich allerkrasseste, Anne Haug als erstes aus dem Wasser.
Ja, wobei du da natürlich auch ein klein bisschen die Konkurrenz beobachten musst und einfach sehen musst, dass da halt keine Überschwimmerin war. Das muss man halt sagen. Und Anne ja schon auch jetzt in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr auch beim T100 gezeigt hat, dass sie mitschwimmen kann. Auch auf Hawaii ja teilweise schon richtig, richtig gute Schwimms hatte. Und ich glaube, da hat halt einfach... Also ich war überrascht, dass Laura mit ganz, ganz, ganz viel Respekt so schlecht geschwommen ist, weil die ja auch vorher in San Francisco echt gut geschwommen ist, meine ich. Aber da lag es wahrscheinlich auch einfach an der Strömung, da sind ja alle gut geschwommen. Aber die ist ja auch eine, die dann bei Top-Rennen immer eigentlich auch dann doch schon in der ersten großen Verfolgergruppe mitschwimmt.
Und ja, aber Roth letztes Jahr auch, ne? Da hatte sie auch verpasst, da ist sie auch schlecht geschwommen. Warum auch immer, eigentlich ist Roth ja eine einfache Schwimmstrecke mit dem
eigentlich
Kanal.
Eigentlich ja.
Da war es genauso, dass sie ja dann nicht mit Daniel Rief aus dem Wasser kam, sondern dahinter.
Nee, aber dann war sie doch in der Gruppe mit Anne dabei, meine ich zumindest. Und jetzt hat sie von Anne, hat sie halt jetzt fast 3 Minuten kassiert, glaube ich.
Ja, und das ist riesig, ne?
Das ist riesig,
und
ja, ja.
Und dann fährt alleine Anne da auf dem Rad, auch 427, absolut beeindruckende 427, Zeit, 58, unter 4:30.
Ja.
Und dann diesen Marathon, also
brutal. Wirklich brutal. Und ich meine, was halt bitter ist, sorry, dass ich dazwischen gehe.
Na, ist gut.
Laura macht halt eine 8:14.
Ja.
Läuft auch ein 2:44er Marathon und ist halt einfach fast 12 Minuten zurück, hat aber auch 12 Minuten Vorsprung auf Platz 3. Also das ist halt einfach, das ist wirklich, was da los war. Also das war ja wirklich so Anne und dann kam halt Ewigkeiten gar nichts. Dann kam halt Laura und dann kam wieder Ewigkeiten nichts. Und dann war der Battle um Platz 3 halt einfach richtig spannend, weil dann Anne Reischmann ja auch noch mit in Battle eingestiegen ist. Aber was Anne da gezeigt hat.
Ja, genau, das war außerhalb von dieser Welt, out of this world, sagt man ja immer, weil Lauras Zeit ist schon absolut geisteskrank schnell. Also
ja, ich glaube, die
abgefahren.
Voll, absolut.
Und dann einfach so einen riesen Gap nochmal zu haben, und das war dann auch der PK, dann auch von Till die erste Frage, ja, kommst du nächstes Jahr wieder, machst einfach nochmal Sub 8 und dann direkt die Anschlussfrage, ja, bei den Männern, es will ja keiner irgendwie mit den Sub 2:30 laufen, nimmst du das auch einfach noch mit?
Aber echt, also ja, das war und auch wie das auch aussah, das war einfach egal was, ob es das Radfahren war, Schwimmen habe ich nicht gesehen oder ob es das Laufen war. Und wo ich wirklich auch ein bisschen schmunzeln musste, war, dann irgendwann ging ja so dieses Gerücht um, das muss dann so Renndauer, ja, 6,5 gewesen sein. Ja, Anne ist Richtung 8 Stunden unterwegs. die acht ja. Stunden können fallen. So. Und dann dachte ich, das gibt's ja gar nicht. Und dann kam erst Anne bei Kilometer, ich stand bei Kilometer 25 oder 24, kurz bevor es wieder auf die Lände geht. Und ich hatte ihr vorher beim Radfahren zwei, dreimal die Abstände durchgesagt. Und dann hatte sie auch immer vorher schon so den Kopf so in meine Richtung gehalten. Und dann habe ich einfach den Abstand zu Laura, die war, glaube ich, 7 Minuten vor ihr oder so. Und das war ja Kilometer 26. Und ich meine, die ist da halt immer noch im 3,45er Schnitt angeflogen gekommen. Und dann guckte sie mich an und dann meinte sie so, wie weit nach hinten? Und dann dachte ich nur so, ich so, alter Anne, konzentriere dich lieber auf die 8 Stunden. Und dann habe ich auch noch wie 6 Minuten aus dem Ärmel geschüttelt. Das waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon 7. Kurz danach kam dann Philipp Seib völlig aufgelöst an und meinte, oh nee, hast du das mitbekommen? Die ist hier auf Richtung 8 Stunden. Und ich so, naja, mittlerweile nur noch 8,02. Und dass sie dann halt keine 2 Minuten mehr rausläuft auf den letzten 15 oder 16 Kilometer, gerade wenn es dann halt auch noch hochgeht nach Büchenbach, war ja letztendlich klar. Aber alter Schwede, war das beeindruckend. Also wirklich, und man muss ja auch sagen, ich meine, bei Sportlerin darf man das mit 41 Jahren. Ne? Also das ist, da siehst du das wirklich.
Da siehst du, was, dass es Ausdauersport ist und dieses Lebenskilometer-Ding wirklich einfach wahr ist. Und das hat Anne auch richtig schön auf der PK nochmal gesagt. Sie hat gesagt, ich werde den Sport so lange weitermachen, wie ich merke, dass ich mich verbessern kann und dass ich Spaß bei der Sache habe. Und dann sagt sie auch, ja, es zeigt ja, wenn man alles dem Sport widmet, was er einem zurückgibt und was auch dann noch da drin ist. Und auch nach einer Saison, die alles andere als optimal gelaufen ist, bisher so ein Ding rauszuhauen, wo niemand, mehr, also bei beiden, keiner hat ja mit dem Weltrekord bei Männern und Frauen gerechnet vor dem Rennen. Alle haben gesagt, ja, es wird schnell, weil so gute Bedingungen fürs Laufen von Temperaturen gab es, weiß nicht, ob es sie jemals schon mal in Rot gab. Aber dass das gerade bei den Frauen so eine Leistung wird, ist absolut krank. Ja. Also wann dieses Sub-8-Project bei den Frauen mit Teamzeit fahren und keine Ahnung was, ne? Dann da hast du so, ja, da schaffen die das. Aber also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir in den nächsten Jahren so nah ein Rennen von den Frauen sehen, was an die 8 Stunden rangeht. Und ich habe dann auch direkt auf Instagram von irgendwie Leuten, ich weiß nicht, wer das war, irgendwie dann, ich muss herausfinden, kannst du mir eine Person sagen, die zuverlässig bestätigen kann, dass die Streckenlängen gestimmt haben und keine Ahnung was. Und ich habe da natürlich nicht alles direkt nachgeguckt, aber Rot, die Laufstrecke ist seit Jahren, ist sie ja jetzt gleich. Und das Radfahren waren auch 100, je nachdem, wer hochgegangen, 178, über Strati stand 179, glaube ich sogar, oder bei irgendwem habe ich 179 gesehen. Also das war nicht irgendwie, dass da dann eine 174, 176, was man schon mal gesehen hat, steht, sondern war wie bei allen anderen Ironmans auch oder wie in den letzten Jahren auch.
Und Laufen
waren einfach geile Laufen Bedingungen fürs Laufen.
Laufen war bei mir auch bei den Athleten zwischen 41,6 und 41,8. bei Training Peaks. Und man muss halt auch einfach wirklich sagen, dass dieses Scheißerchen da hoch nach Büchenbach, das ist ja jetzt auch keine einfache Laufstrecke. Und ich meine, du läufst halt wirklich ab Kilometer 30, läufst du halt einfach richtig oder 32, ich weiß es nicht genau, aber es geht
wenn
auf jeden Fall richtig
hoch. Wenn du die
andersrum
laufen würdest, ne, wäre das ja alles in Ordnung.
Stimmt, ja, dann wär's vermutlich wesentlich einfacher.
Also dann hast du auch nochmal diesen kleinen Stich da.
Naja, der ist, glaube ich, fies, der jetzt bei Kilometer 30 ist, diese Wand. Also diese, der
nee, ist das ist ja
kurz.
Büchenbach, den, ja, genau.
Nee, ich meine dieses kurze Ding, wenn du auch aus der Wechselzone rauskommst und dann läufst du da dann auch wieder hoch bei Kilometer 30.
Genau.
Ich glaube, dass der bei Kilometer, der wäre dann ja wirklich bei Kilometer 41,2 oder 41,4.
Ja, stimmt. Oh.
Der ist, glaube ich, schon, aber der ist ja nur kurz, da hast du recht. Aber ja. Aber so oder so, also man kann jetzt nicht schimpfen, das waren keine 175, wie es teilweise auch schon der Fall war, sondern es waren 178, du hast gesagt, Strati hatte sogar 179 und beim Marathon, ich kann es immer nicht verstehen, wie man es nicht hinbekommen kann, bei einer Strecke, die auch noch Wendepunktstrecke ist, keine 42,1, sondern 5 Kilometer hinzubekommen, aber ob das jetzt 42,195 oder 41,7 oder 41,8 sind, das
ja,
macht am Ende.
Kein Ironman ist ja 42,195.
Das macht am Ende, macht das tatsächlich 2 Minuten aus und selbst wenn Anne jetzt eine 8,04 gemacht hätte, wäre das absolut unfassbar beeindruckend. Also wirklich, das ist eine Leistung, boah.
Ah nee, Strati ist auch 178, sorry, ich habe gerade nachgeguckt.
Ja.
178 und 40,79 laufen.
Das ist aber kurz. Also weil das bei mir, wie gesagt, haben alle, da hat er vielleicht erst ein bisschen später gedrückt oder so. Kann ja auch
sein,
dass,
ja, das kann sein,
dass ein Garmin noch keinen Kontakt hat oder so. Also, weil wie gesagt, also
das kann sein.
Also das Kürzeste, was ich auf Training Peaks habe bei den Athleten, ist tatsächlich 41,6, glaube ich. Warte mal, ich kann noch einmal schauen. Ist letztendlich auch egal. Hier ist einer mit 41,4, aber
oh, ja,
weißt du.
Ja, der Start ist erst, der Start ist, hier ist der, ja, also über einen Kilometer. Der Start ist, wenn du runterläufst durch die Autobahn, fast an der ersten Verpflegung ist sein Start hier erst.
Siehst du, also insofern, ja, nee, ja. Also wirklich Kompliment an Anne für diese unfassbare Leistung. Und du hast es gesagt, irgendwie solange ihr das auch noch was zurückgibt oder wie hast du es formuliert, so, dass sie halt einfach so wahnsinnig viel zurückkriegt.
Ja.
Das ist natürlich auch irgendwie aus sozialer Sicht, wenn du dann irgendwie hörst, dass sie am Dienstag dann gleich wieder nach Lanzarote fliegt in Club La Santa. Und Club La Santa ist jetzt auch nicht so, dass du da irgendwie sagst, hurra, ich mache jetzt hier mal eine Party, weil ich gerade einen Weltrekord aufgestellt habe. Also sie wird mit Sicherheit dann irgendwie auch, hoffe ich zumindest, mit Gunter Nockert, das ist ja auch einer, so ein Geisterheiler, nenne ich ihn immer, unfassbar guter Osteopath, bei dem ich damals noch in Behandlung war, also wirklich ein herausragender Therapeut, der sie, glaube ich, auch behandelt. Und ich hoffe, dass sie dann zumindest mal angestoßen haben werden auf diesen Sieg. Aber sie ordnet dem Sport natürlich auch alles unter und das ist natürlich Dedication, mehr geht nicht, ne? Also das ist schon auch wirklich krass, aber das meine ich jetzt ganz komplett wertfrei, sondern einfach wirklich beeindruckend, wie man den Zielen so alles unterordnen kann, wobei es bei ihr ja wahrscheinlich gar kein Unterordnen ist, sondern es ist halt einfach, es treibt sie halt einfach so an, diese Passion besser zu werden. Und ich finde es halt einfach unglaublich faszinierend, wirklich zu sehen, wie das Ganze auch funktioniert. Und ich meine, sie ist nicht diejenige, die 1000 Sponsorenlogos auf dem Trikots hat. Sie ist nicht diejenige, die irgendwie das Monster Social Media Game macht, sondern die hat halt einfach Bock zu trainieren, sich gesund zu ernähren, gesund zu bleiben und dann halt solche Leistungen abzufackeln. Und das finde ich schon wirklich, das hat mich A, riesig gefreut für sie und einfach immer wieder unglaublich beeindruckend. Also wie man wirklich im gehobenen Ausdauersportalter von 41 Jahren im Profibereich so ein Rennen absolvieren kann. Und ja auch, ich meine, sie war in Rio de Janeiro, war sie, glaube ich, bei Olympia dabei. Also einfach 12 Jahre nach den Olympischen Spielen, das muss man ja auch mal sehen. Ich meine, das war bei Frodo ähnlich, aber die Karriere ist ja jetzt auch nicht irgendwie erst 5, 6, 7 Jahre alt, sondern die hat auch nicht erst begonnen, als sie sich für Rio de Janeiro qualifiziert hat, sondern das war halt schon mit Sicherheit 5, 6, 7 Jahre davor. Also das ist schon wirklich, wirklich riesen Respekt. Und was natürlich auch ein sehr beeindruckendes Debüt war, muss man auch sagen, weil das ihre erste Langdistanz war, Rebecca Robisch, auch 8 Stunden 36 mit Anne aus dem Wasser rausgekommen, dann auch wirklich stark Rad gefahren, 4,37 und dann halt auch noch hinten raus beim Marathon 3,03. Wer Rebecca Robisch mal laufen gesehen hat, das sah auch am Ende noch richtig, richtig gut aus. Also das ist einfach, auch sie hat ja versucht, sich für Olympia zu qualifizieren. Das war auch stark. Also das fand ich auch, hat mich auch echt gefreut für sie. Wir haben zusammen auch die B-Lizenz gemacht. Also sie ist auch B-Lizenz-Trainerin. Und das war irgendwie cool, also zu sehen, wie sie auch das Rennen absolviert hat. Wie gesagt, mit Anne zusammen aus dem Wasser raus, dann viel Rad, alleine Rad gefahren ist und dann nachher diesen Marathon hinten raus natürlich ein bisschen gelitten, aber als Debütveranstaltung auch schon sehr, sehr lange dabei, jahrelang DTU-Athletin. Das war auch
jahrelang weg vom Triathlon, ne?
Ja, wobei, ehrlich gesagt, also boah, auch so wie 7 sie jetzt
Jahre.
Bei der... Ja, aber das 7, war jetzt keine...
Jahre und... Also die hat ja Marathons gemacht und Trailruns und ist Mountainbike-Rennen gefahren und so.
Wollte ich gerade sagen. Also Sex, Drugs und Rock'n'Roll hat sie in den...
Nein,
Sex, Drugs und Rock'n'Roll war in den 7 Jahren nicht. Also das muss man schon noch sagen.
Sie hat erzählt, sie war kein Mal im Wasser.
Ja gut, dann ist es natürlich beeindruckend, dass sie so schwimmt. Das ist halt krass. Aber da sieht man halt auch wieder, was für ein Niveau von der Kurzdistanz dann halt einfach mitkommen. Ne? Das ist stimmt aber nicht. Bei der B-Lizenzprüfung ist sie sogar vorgeschwommen. Da hatten wir eine Schwimmprüfung.
Ah,
und da ist sie.
Erwischt.
Rebecca,
erwischt.
Wir haben dich erwischt. Jetzt wird gepetzt. Ich glaube, da ist sie 500 Meter geschwommen und hat tierisch gefroren, weil zu kalt war das Wasser. Nee, aber das war schon wieder, und auch nochmal ganz kurz, weil wir quatschen hier schon wieder wirklich sehr, sehr lang. Wobei ich habe wirklich Nachrichten bekommen, die haben sich beschwert darüber, dass unser letzter Podcast zu kurz war, Nicky Boy.
Also das geht hier nicht. Eine Stunde.
Wir brauchen wieder Spielfilmlänge. Was ich aber auch unbedingt auch echt nochmal sagen muss, also die Kritik nochmal offiziell ansprechen, müsste man vielleicht auch nochmal Felix irgendwie weitergeben. Vielleicht kann ich ihm auch nochmal eine E-Mail schreiben, weil ich weiß, dass er sich solche Sachen zu Herzen nimmt. Das, was bei den Amateuren in der Spitze passiert ist, das war halt einfach wirklich nicht regulär. Da müssen halt einfach Kampfrichter sein. Man hat auch keine Kampfrichter gesehen. Und natürlich geht es da irgendwie nur um Ruhm und Ehre. Aber mittlerweile investieren halt auch die Amateure wirklich unheimlich viel. Und ich finde, da sollte man einfach den Rahmen schaffen, dass auch die faire Bedingungen haben. Es liegt immer an den Athleten. Also die müssen sich auch an die Nase fassen. Ganz, ganz klar, wenn man fair fahren will, dann kann man das Ganze. Aber ich finde, da sollten zumindest bei den Jungs, ich meine, die machen auch mittlerweile an die 8 Stunden ran, da müssen permanent 2 Kampfrichter bei so einer großen Gruppe dabei sein, sowohl vorne als auch hinten, und müssen halt einfach die Leute, die es wirklich drauf anlegen, rauspfeifen, müssen halt einfach Karten verteilen. Und das muss einfach sein. Ansonsten muss man wirklich sagen, was Felix da auf die Beine gestellt hat, das Ding wird einfach jedes Jahr wieder, ich weiß nicht, ob es besser wird, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man für die Athleten, auch für die Zuschauer noch verbessern kann. Aber es wird auf jeden Fall immer größer. Also auch die Messe.
Es hat ein Festival, ne? Es ist einfach ein Festival. Wir haben drüber geredet. Das ist aber auch beim Race Day. Er hat auch auch da wieder in der PK gesagt, dass sie dieses Jahr noch eine extra Wiese, die sie sonst nicht auf hatten, beim Schwimmstart fürs Parken aufmachen mussten.
Ja, guck mal, also wird selbst der Service noch besser. Also das ist wirklich, und auch das Wetter war jetzt wirklich nicht gut. Und was da auch zuschauermäßig wieder los war. Also es war kein Unterschied irgendwie zu den letzten Jahren, als Frodo da war oder als irgendwie das Wetter herausragend war. Also wirklich krass. Und da muss man wirklich sagen, irgendwie, wie da der Sport in der Region gelebt wird und wie auch Family Walkshöfer, Mama Walkshöfer hat heute, weiß nicht, ob du es gesehen hast, das Bayerische Verdienstkreuz verliehen
Markus
bekommen.
Markus Söder, habe ich gesehen. Also,
zu Recht, also muss man sagen, denn was die da sportlich auf die Beine gestellt haben, halt auch mit dem ganzen Helfern, mit der ganzen Community, auch mit der Identifikation der Helfer zur Community, das muss man halt auch sagen, das ist wirklich herausragend. Und aus meiner Sicht, und ich bin jetzt wirklich schon einfach echt lange in diesem Sport dabei, seit 93, habe viele Langdistanzen überall auf der Welt gemacht, und das ist, glaube ich, tatsächlich einzigartig. Also das ist ein Spirit, der ist unglaublich. Und wir haben es ja auch schon im Chat letzte Woche gesagt. Also ihr müsst euch wirklich bewusst sein, wenn ihr da mal zum Zugucken hinfahrt, dann wollt ihr im Jahr darauf da starten. Also das ist einfach wirklich so, das ist schon
krass. Gut, dass du es sagst. Da habe ich auch noch ein paar, also einmal natürlich wieder das, wenn man da auf die Finishline-Party geht, abends um 21 Uhr, wie dann die Ersten da schon in der Schlange stehen, um sich anzumelden, den nächsten Morgen um 9 macht, glaube ich, die Anmeldung auf, ich weiß es gar nicht, die dann die ganze Nacht da sitzen und campen. Und dann bin ich morgens, haben wir ausgeschlafen, gefrühstückt, und ich bin dann auch nochmal zur Messe gegangen, weil wir hatten bei Abos ja so ein da mit denen ein paar Aktionen gemacht und eine Kaffeemaschine aufgebaut. Die habe ich mit Tom dann zusammen ins Auto geladen, bin dann zurückgegangen und dann kam eben von der Anmeldung, ey, Nick, lass mal nochmal ein Foto machen. Und guck mal, ich habe mir gerade einen Startplatz geholt. Ihr habt mich angefixt für nächstes Jahr. Und dann auch so Stories von, ich bin also halt nachts irgendwie um 3 Uhr ins Auto gesetzt und um 4.30 Uhr da zu sein und sich dann um 4.30 Uhr in die Schlange gestellt, und das war dann, keine Ahnung, das war dann halb elf, irgendwie so rum, wo er dann seinen Startplatz bekommen hat. Und einfach, das findest du auch nirgendwo auf der Welt. Nee. Dass da die Leute einfach nachts campen oder irgendwie nachts aufstehen, nach Rot fahren, aus Köln und keine Ahnung woher, und sich dann da anstellen und einen Startplatz holen. Also das ist halt einfach total abgefahren. Und ja, keine Ahnung, also wenn ihr eine Langdistanz machen wollt und einen Rot noch nicht gemacht habt, das ist so irgendwie, also für mich, Hawaii, egal was, kannst du alles streichen. Wenn es ein Bucketlist-Race gibt, dann ist es für mich die Challenge Rot.
Ja, wie die Tuesday Boys immer sagen, more goes not. Also das ist einfach so im Triathlon-Sport. Muss man einfach sagen, more goes not, das ist einfach so. Ja, krass. Also wirklich, wirklich, hat wieder richtig, richtig Spaß gemacht. Wir sind ja tatsächlich am gleichen Tag auch noch nach Hause gefahren. Boah, das war schon knackig. 5 Uhr aufgestanden.
Das war auch vorher klar, dass das nicht die cleverste Idee ist.
Es ging halt nicht anders. Also manchmal muss man halt einfach die Sachen machen, und ja. Tracker Basti.
Das ist halt so, wenn man Lehrer ist, ne?
Tracker Basti halt hat das einfach durchgezogen. Nee, Lehrer saß ja gar keiner im Auto.
Triathlon-Lehrer bist du.
Triathlon.
Du musst ja montags Pläne schreiben, dann muss Nils im Office sitzen.
Ja, aber das kannst du ja auch im Auto mittlerweile machen. Das ist ja das Krasse daran. Aber nee, war auch nicht der Hauptgrund.
Also an dir lag es nicht, dass ihr noch am selben Tag zurück seid.
Nee. Aber es war trotzdem echt ganz gut, dass ich dann am Montag zwar zu Hause war, aber es war knackig einfach. Um 5 Uhr aufstehen und um 2.30 Uhr im Bett sein und zwischendurch auch, du hörst es ja meiner Stimme auch immer noch an. Und ich war nicht im, wie heißt der, Löwenkeller? Hat man mich dieses Jahr nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, ein Bier getrunken an dem ganzen Wochenende. Und das auch tatsächlich mit schlechtem Gewissen. So weit ist es schon.
Ironman Frankfurt calling.
Der Race-Modus ist on.
The Boomerang kommt zurück.
Ach ja, du hättest jetzt nicht so viel von Leuten erzählen sollen, die geplatzt sind und die gelitten haben und sonst irgendwas. Aber gut, du hast ja auch erzählt. Stefan Zachäus, Cäsar, 6 Wochen hat er sich vorbereitet. Die Zeit bleibt uns noch, Nicky Boy. Jetzt am Wochenende noch ganz kurz, auch wenn wir sonst, also wir können eigentlich auch zum Ende kommen, aber dein Lieblingsathlet, Ruben Zipunke, Vittoria Gasteiz gegen Sam Laidlow.
Ich bin gespannt.
Gegen Sam Laidlow und vermutlich noch zig andere, denn es gehört auch zum Pro-Ranking, oder?
Ironman Pro Series, ja, ist ein krass gut besetztes Starterfeld, auch wieder eine Woche nach Rot und da können wir mal Pro Race, also ich habe noch nicht geschaut, aber eigentlich alle Ironman Pro Series hieß es, werden auch live übertragen und da setze ich drauf, dass ich da am Sonntag gucken kann, wie Ruben vorne wegfährt und Attacke macht. Mit Sam Laidlow zusammen.
Ich wollte gerade sagen, also mit Sam Laidlow, dem wegzufahren.
Und dann das wird, einfach nur noch bei Sam Laidlow hinterherlaufen, dann wird es ein gutes Rennen.
Dann wird es ein gutes Rennen, ja. Also, ob er
ja,
das,
weil Sam Laidlow hat irgendwann Krämpfe und ist raus. Also der performt halt nur in Nizza und auf Hawaii. Und sonst ist er ja, können wir eigentlich mal eine Wette drauf abschließen. Das ist so, für mich, für Sam Laidlow würde es mich ja freuen, wenn er auch mal außerhalb der großen Rennen ein Rennen so gut durchkriegt. Das hat er ja die letzten Jahre nicht so hingekriegt. Oder habe ich da irgendeins nicht auf dem Schirm? Aber auch, was ich gesehen habe, Lanzarote und alles, irgendwann ist er gegangen und hatte Krämpfe und war irgendwie ganz raus oder ist
tatsächlich ja
Top 12 oder so gewesen am Ende des Tages und hat es wirklich nur bei den großen Rennen zusammengekriegt. Und darauf hoffe ich für Ruben, dass er schön Allianz auf dem Rad und Ruben joggt das dann schön im Viererschnitt, 3,55er Schnitt nach Hause. Und Sam Laidlow steht mit Krämpfen an der Strecke. So stelle ich mir das vor. Aber dann gibt es wahrscheinlich noch 10 andere, die da noch ein Wörtchen mitzureden haben. Aber ja, Dani startet
auch. Und bei
den
Frauen, und bei den Frauen, die Frau, die mir das Ganze ein klein bisschen eingebrockt hat, Dani, sah auch unfassbar fit aus. Also, boah, Jesus. War natürlich auch ein bisschen aufgeregt, wieder nicht aufgeregt, aber sie wusste halt einfach, sie hat wahnsinnig viele Termine. In Rot, das gehört dann ja auch immer dazu, für die Profis sich einfach sehen zu lassen und das kommt einem dann natürlich häufig auch zu viel vor, dann denkt man halt, oh, ich bin den ganzen Tag irgendwie auf den Beinen, bin aber unproduktiv, kann keine Trainingseinheit trainieren. Ich glaube ja im Nachhinein, dadurch, dass sie die Woche davor ja den 70-3 gemacht hat, dass es für sie eher positiv ist, weil sie dann halt einfach gar nicht in die Gefahr kommt, zu viel zu trainieren. Sah unglaublich fit aus. Ich finde, Hamburg war ja wirklich ein starkes Rennen. Die Radstrecke sollte ihr ein bisschen mehr liegen, die ist anspruchsvoll, also auch aus deutscher Sicht bei den Frauen kann man da so ein klein bisschen Fingers crossed. Ich habe jetzt die Startliste nicht gesehen, also diejenigen, die jetzt nicht genannt werden, seid uns nicht böse. Da haben wir jetzt, das machen wir dann danach. Aber auf jeden Fall geht es Triathlon, der Triathlon-Wahnsinn geht einfach nahtlos weiter. Das ist halt einfach so.
Und bei dir zu Hause ist auch noch was los. Weltcup Kurzdistanz in Hamburg, Digga.
Hamburg, genau. Ich verlasse die Stadt. Schwiegervater wird 75. Ich bin tatsächlich nicht an der Strecke, aber ich muss mich auch fokussieren. Ich hätte gedacht, du machst jetzt
noch so eine Olympische, das Vorbereiten, dass du nochmal das Wechseln übst wenigstens. Nachher hast du 10 Minuten Wechselzeit, weil du vergessen hast, dass man das Salamibrötchen gar nicht in T1 isst.
Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich 2 Wochen vorher vor Frankfurt den Ostseemann mache.
Ja, solltest du auf jeden Fall machen. 2 Wochen vorher, all out, Halbdistanz.
Halbdistanz.
Definitiv, Görke. Meld dich an.
Bei meinen Athleten hat das gut funktioniert. Dann müsstest du auch bei mir ganz gut funktionieren.
Das bei dir. Mach das auf jeden Fall. Nimm dir noch eine Woche Regenerationszeit weg. Schenk dir nochmal richtig einen ein. Das hört sich gut an für mich.
Aus dem Training raus. Oh, ich mal live hat das Angst, auch funktioniert. Ey,
irgendwer hat auch geschrieben, das wäre peinlich für Nick jetzt, wenn du mich schlägst. Aber ich finde es nicht peinlich. Nils ist ein Ex-Profi, Leute. Und ihr seht's, der ist sogar noch älter als Anne Haug. Also ich sag's euch, Bestzeit incoming.
10 Jahre. Nicht nur ein bisschen älter, 10 Jahre älter.
Bestzeit incoming. Görke macht Sub 8 Ankündigung.
8:22 damals in Regensburg. Das schaffe ich nicht.
8:19.
8:19.
In Frankfurt.
Mit langen Wechselzonen und ohne Neoschwimmen und alles. Nils, no chance.
Wir machen Deckel drauf.
Genau, wir machen Deckel drauf, bevor es jetzt hier unseriös wird. Euch viel Spaß am Wochenende beim Ironman Vitoria Gasteiz gucken. Und
beim Trainieren.
Und da könnte ich jetzt auch schon wieder 10 Minuten schwärmen. Lass uns das versuchen, auf eine Minute runterzubrechen, weil ich hab's vor der Etappe gestern gesagt, dass ich fest davon überzeugt bin, dass Jonas Vingegaard, ich bin nicht fest davon überzeugt, aber ich glaube tatsächlich, dass der die Tour gewinnt. Und wie cool war das, als er da gestern Pogi im Sprint geschlagen hat und danach einfach dermaßen gerührt war, geweint hat, sich bei seiner Family bedankt hat dafür. Also irre. Also das ist wirklich so, das ist der Sport, das kann halt einfach nur der Sport. Solche Geschichten schreibt tatsächlich nur der Sport.
Ja.
Und die Tour de France, Alter, ist das spannend. Auch mit Remco Evenepoel, ich glaube ja, der wird nicht auf dem Treppchen landen, das glaube ich nicht.
Nee, wenn dann die Alpen hinten raus ist, kommen ja wirklich nochmal die Alpen. Und Hohe das sieht Tappen. Man jetzt, dass dann, wenn wirklich viel Berge und lang, dann ja, wird es schwer für ihn. Sondern das ist halt einfach, das ist so ein richtiger, der muss seine Pace fahren, wie Ulle früher, ne? So, der muss seine Pace fahren und kommt dann wieder. Und Vingegaard ja auch so ein bisschen, also man sieht
bisschen,
halt,
Pogacar ja, aber halt anders.
Ist halt, ja, ja, ein bisschen, der reagiert schon noch schneller und kommt schneller zurück. Genau. Aber
und ich habe es halt so auch noch gedacht dieses, bei der Gravel-Etappe, wo dann ja Vingegaard nicht mitgefahren ist.
Alter, war die
ist.
Geil. Alter, war die geil.
Und wo dann echt Evenepoel, Pogi so ein bisschen bedingt, aber Evenepoel wirklich Vingegaard irgendwie ans Bein gepinkelt hat, wo ich so dachte, alter Schwede, warte mal ganz kurz, der Typ hat 2x die Tour de France gewonnen. Der Typ, klar, Evenepoel war im gleichen Sturz auch involviert, aber ich meine, der hatte halt einfach echt einen Lungenriss, der konnte 3,5 Wochen nichts trainieren, der ist wirklich mit dem Leben davon gekommen. Und taktiert, also fährt halt einfach nur taktisch schlau, weil sein Gegner
so
ist nicht clever. Sein Gegner ist nicht Roglic, sein Gegner sind Evenepoel und Pogi und da habe ich nur gedacht, boah, wenn das mal bestraft wird und gleich auf der nächsten Etappe, zack, gibst du so einen kleinen, dezenten Klaps auf den Popo, damit er sagt, Junge, halt mal den Ball ein bisschen flach und ich glaube, in den Alpen, da wird der Klaps ein bisschen heftiger sein, aber Tour de France einfach auch wieder echt sensationell, also wirklich,
Ich hatte noch gehofft, so ein bisschen, die Etappe gestern, weil die ja eigentlich eher so vom Profil Pogi noch entgegenkommt. So nicht so super lange Berge, ein bisschen paar Rampen, wo er so wirklich durch seine Explosivität wegkommt, was er ja auch dann versucht hat. Wo ich gehofft habe, dass vielleicht Pogi gewinnt und noch ein bisschen Zeit rausfährt, weil ich glaube, dass die Dauer, die 3 Wochen Vingegaard in die Karten spielt, weil er immer besser wird. Und gerade hinten raus diese langen, harten Alpenpässe, die sind halt einfach, weil der Typ halt einfach nur 36,4 Kilo wiegt, also ich übertreibe jetzt natürlich, aber der ist halt einfach ein paar Kilo leichter als Pogi und wenn es wirklich hoch geht über 2 und lange Berge und in so einer Etappe vielleicht 3 lange Berge sind, dann spielt das halt einfach eine große Rolle, wie viel Energie da durchgebracht wird und so viel kann Pogi gar nicht zuführen. Vor allen Dingen, wenn er dann, also meiner Meinung nach sind die Antritte dann auch ein bisschen zu, ich will ihm gar nicht sagen, wie er fahren soll, ne? Also wer bin ich? Aber es ist so, ich frage mich immer, wie viel haut er da raus, auch an Carbs immer, wenn er so hart attackiert und mehrfach. Und irgendwann bist du halt, wenn dann ein Vingegaard rhythmisch seine Pace fährt, was er fahren kann, dann hat er halt dieses eine Körnchen mehr, was man gestern schon gesehen hat. Und da bin ich echt gespannt in den Alpen, wo ich so ein bisschen den Verdacht habe, dass Vingegaard da dann deutlich stärker sein wird. Ich hoffe aber nicht, dass Pogacar dann, also dass es einfach so bleibt wie jetzt, so dass es halt einfach da so ein richtiges Battle wird.
Ja, aber das wird so oder so werden. Das wird so oder so werden und ja, mega spannend, also auch die Tour hat einen wieder fest im Griff.
Ja. Und in 16, 15 Tagen Olympische Spiele geht's los. Alter.
Ah, crazy.
Oh, das ist ein herrliches Nils, vielleicht kann ich doch nicht trainieren, ich muss Olympia gucken.
Ich wollte gerade sagen, das ist die heiße Trainingsphase, der Wert von den Olympischen Spielen wird nichts gesehen. Das ist schon mal ganz klar, Nicky Boy.
Ich trainiere auf der Rolle. Heat Prep,
genau.
Auf der Rolle.
Macht Sinn.
Ich mache Olympia an, 6 Stunden Rolle, Aero-Position. Ich muss sie kein Mal verlassen. Nils. Das würde ich auch so machen an deiner Stelle.
So, komm, jetzt, spätestens jetzt ist Zeit. Deckel drauf, euch ein schönes Wochenende. Deckel drauf, Niki Boy. Ich hoffe, dass das Training am Wochenende ein klein bisschen besser läuft.
Ja, ich werde berichten. Nächste Woche sage ich dir.
Hören wir uns in einer Woche und dann bin ich monster gespannt, A, wie die Overall Standings bei der Tour sind und B, was wir über Vittoria Gasteiz und auch über Hamburg berichten können. Ich glaube, die absoluten Cracks lassen Hamburg aus aufgrund der Olympischen Spiele. Ich glaube, die sind nicht da. Ich glaube, das Rennen ist nicht ganz so gut besetzt wie die Jahre zuvor, aber nächste Woche sind wir schlauer. Was es
auch wieder spannend macht.
Ja, absolut. Wer weiß.
Ja, und dann gucken wir mal. Wenn meine Form nächste Woche nicht besser ist, gibt es einen Startplatz zu gewinnen.
Nein, Bullshit. Nee. Ich lasse mich da nicht alleine. Lass mich hier alleine in die Brühe springen.
Herrlich.
Schönes Wochenende. So, tschüss. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.